wann auch immer ich da draußen bin, mit Menschen, die diese Sendung aus dem Radio kennen, höre ich natürlich, wie dieser Talk zu dem Sonntagvormittag gehört. Ja, und da ist so viel Dankbarkeit und da ist so viel Wertschätzung. All das, was man zum Beispiel von seinem eigenen Arbeitgeber nicht bekommt. Also ich bin in 30 Jahren vielleicht 5-mal gelobt worden. Vorbereitet sein ist die Ausnahme. Die meisten Interviewer, die diese Menschen treffen, sind nicht vorbereitet.
Nein?
Nein. Die meisten stellen immer die gleichen Fragen und sie sind nicht vorbereitet. Sie fragen dich auch, wenn du wegen eines Films da bist, erzähl doch mal, worum geht es in deinem Film. Das ist nicht Aufgabe von einem Gast. Das weiß ein Moderator. Denn das wissen auch andere, die schon mal darüber gelesen haben, also von deinen HörerInnen. Ja, das machst du verdammt nochmal selber. In deinem Film geht es ja darum. Und jetzt kommt die interessante Frage. Man muss wissen, was man will. Und ich war halt, meine ganze Leidenschaft stammt von den Engländern. Ich habe das englische Soldatenradio, BFBS, the British Forces Broadcasting Service. Das habe ich gehört im Radio, da war ich 16. Und für mich war das das Allergrößte. Die haben so toll moderiert, die haben so viel Spaß gehabt. Die haben mich zum Lachen gebracht, die coolste Musik natürlich gehabt. Klar, aus England hier, Top 40 UK, jeden Samstagmorgen und so. Und ich fand das so geil, das wollte ich auch machen. Und ich habe das einfach gemacht und es hat geklappt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meryl Deep Talk. Das ist dein Podcast, in dem ich immer prominente Gäste mit spannenden Themen bei mir habe. Vor allem interessiert mich abseits von Glanz und Glamour, wie das echte Leben hinter den Kulissen aussieht. Dabei geht es mir vor allem um die Themen Mut, Zweifel und Veränderung. Denn ich bin überzeugt davon, alle Erfolgsgeschichten haben genau das gemeinsam, dass wir auch von Zweifel geplagt werden und dass wir mit Veränderung umgehen müssen. Lehn dich also zurück und genieße eine weitere Folge Inspiration pur für dich. Heute bei mir zu Gast ein Mann, der seit fast 30 Jahren die Radiolandschaft prägt. Und nicht nur das, er hat ständig prominente Gäste bei sich und ist ganz nebenbei über die letzten Jahre hinweg eigentlich selbst zu einer prominenten Persönlichkeit geworden. Der Witz daran ist, so würde er sich selbst niemals bezeichnen und findet das wahrscheinlich auch in dieser Stelle ganz furchtbar. Nichtsdestotrotz interessiert mich heute, was er alles erlebt hat in dieser Zeit, was er mit den prominenten Menschen durchmacht und auch herausfindet, denn er hat das Talent auf die Fingerspitzengefühl. Das macht heute keinen Sinn. Dieser Mann hat das Talent, aus den Promis herauszukitzeln, was sie sonst nirgendwo verraten. Und das interessiert mich natürlich ganz besonders. Aber mich interessiert er selbst als Mensch. Denn was interessiert ihn an anderen Menschen? Wie ist er eigentlich mit den Veränderungen in der Medienlandschaft umgegangen? Und was hat ihn so lange bis jetzt in der Position gehalten? Aber dass die Position sich öfter auch verändert hat und nicht immer nur die gleiche war, darauf werden wir heute noch ein bisschen genauer schauen. Ich freue mich total, dass er heute hier ist. Ein Lieblingsgast im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist für euch Christian Thees.
Guten Tag, hallo.
Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich total. Du merkst schon, ich habe heute Sprachprobleme. Eigentlich ist Eloquenz ganz gut bei mir, aber seit du mir gegenüber sitzt, ist sie weg.
Ja, woran liegt das?
Ja, du hast mir die Worte geklaut.
Hast du sonst nicht so gut aussehende Gäste?
Doch, ich habe immer nur gut aussehende Gäste und in die reißt du dich ein. Aber jetzt habe ich einen mit einer wahnsinnig guten Stimme auch noch dabei.
Oh Mann, ja, okay, ich habe das schon mal gehört, das stimmt, aber ich selber habe da so gar kein Gefühl dafür. Meine Stimme war eigentlich immer das, was eigentlich, dachte ich, am schlechtesten an mir ist, weil ich auch nicht so eine kräftige Stimme habe. Ich habe relativ lockere Stimmbänder. Das heißt, auf der Bühne zum Beispiel werden die unglaublich beansprucht. Ich habe also immer das Gefühl, dass die nicht kräftig genug sind. Und man hört selber seine eigene Stimme sowieso nicht so gerne. Deswegen konnte ich das nie wirklich nachvollziehen. Und jetzt ist es mir egal. I let go, verstehst du?
Ja.
Akzeptanz steht über allem. Und inzwischen, wenn jemand sagt, irgendwie, du hast eine gute Stimme, hey, yeah, danke.
Ja, die hat dich auch irgendwo hingebracht. Mich würde tatsächlich interessieren, magst du deine eigene Stimme auch nicht, wenn du sie hörst, so wie so viele andere?
Mittlerweile ist es mir egal, ich höre sie wirklich ganz normal. Und ich muss ja, weil ich Interviews schneide jede Woche für meinen Talk, dann auch im Radio oder für den Podcast, ich höre ja permanent meine Stimme. Und zwar jeden Tag beim Bearbeiten oder beim Schneiden. Und es ist nicht mehr das Phänomen, was du ganz am Anfang hattest, als du dich auf Kassettenrekorder aufgenommen hast und dich dann selber abhörst. Und du erkennst dich nicht wieder und denkst, mein Gott, was für eine schreckliche Stimme. Ja. Mittlerweile habe ich dieses Gefühl nicht mehr.
Und das ist schön.
Ja, und das Schlimme ist ja, auf dem Kassettenrekorder, auf der Aufnahme, das ist ja deine wirkliche Stimme.
Ja.
Ne, also das, was ich jetzt selber höre bei mir, das ist ja nicht meine Stimme, weil wir uns selber nicht hören können.
Ja.
Aber für mich ist es mittlerweile das Gleiche, 1:1. Also ich höre das auf der Aufnahme, was ich auch jetzt höre. Interessant, ne? Ich glaube, nach ein paar Jahren hat das eingesetzt.
Ja, das ist wirklich interessant. Mhm. Ja, ja. Und bei dir ja auch mehr als essentiell, ne? Also da ist ja wahrscheinlich, das ist das Fundament, das ist die Basis. Sag mal, würdest du dich eigentlich mittlerweile überhaupt noch als Radiomoderator bezeichnen oder bist du Podcaster?
Ich bin beides. Also natürlich, ich habe zwei wirklich Herzensprojekte, was den Podcast angeht, mit dem Talk und dann Wie war der Tag, Liebling, zusammen mit Anke Engelke. Aber da ich jeden Sonntag natürlich noch im Radio bin, bin ich auch schon noch Radiomoderator. Und das im Radio ist ja noch mal ein bisschen was ganz anderes. Ein bisschen was ganz anderes.
Ist auch schön, habe ich auch
also
gerade
aber wirklich ein bisschen was ganz anderes.
Ja.
Aber wie geil ist das, wenn man sich selber noch in der Lage ist, zuzuhören?
Ja, das ist super.
Wirklich, das ist das Allerbeste, ja. Nein, aber so eine Radiosendung gestalten, das ist schon auch toll. Wobei ich wirklich aktuell nur noch den Talk mache. Und das ist natürlich was anderes, als mit Hörern zu arbeiten und noch ein bisschen Musik verkaufen und so. Das habe ich jetzt ein paar Jahre nicht mehr gemacht, aber ich sehe mich dennoch als Radiomoderator. Gerade wenn du bedenkst, also wir wollen ja Podcasts nicht überbewerten. Wenn du nicht zu den Top sowieso gehörst, dann hören dich ein paar tausend Leute. Ja, manchmal sind es 10, 20, 30, 40, 50.000 Leute. Aber wenn du Radio machst, also bei SWR 3, wie ich am Sonntagvormittag, dann haben wir knapp 1 Million Menschen und HörerInnen, die da zuhören. Und das ist natürlich, das ist Holz. Also 1 Million, das kannst du mit keinem Podcast vergleichen.
Dass du überhaupt aufstehst für den Podcast, wenn du aus diesen Dimensionen kommst. Nee, ist schon völlig richtig, wenn man sich das mal verbildlicht.
Ja.
Stell dir das mal auf der Straße vor. Das ist so viel wie in Köln oder in Berlin beim CSD in der Parade mitlaufen. Also Demonstration ist ja streng genommen. Das ist ja Wahnsinn. 1 Million ist ein Brett. Definitiv.
Ja, und das ist toll. Und das merkst du auch. Das merken auch die Gäste. Ja, egal wer gerade zu hören ist. Da kommt ganz oft die Rückmeldung dann irgendwie, oh, ich habe schon wieder so viele Nachrichten gehört. Ja, auch wenn die so in München wohnen oder irgendwo oben in Norddeutschland. Aber es hört immer jemand, wenn du Radio machst. Also in den Dimensionen. Und das ist dann auch toll. Auf der anderen Seite, im Podcast kannst du alles machen. Du musst auf keine Zeit Rücksicht nehmen. Du kannst so lange machen, wie du möchtest. Da wird auch nichts natürlich rausgeschnitten, also jetzt aus Zeitgründen. Und das ist das Tolle an Podcast.
Aber dir wird nichts rausgeschnitten. Das kann ich für dieses Format nicht nur bestätigen.
Also,
aber ja, das ist gut, wenn nichts geschnitten wird. Nee, es stimmt, das ist natürlich was anderes. Sag mal, was mich interessieren würde. Du hast übrigens nur 2 Podcast-Formate genannt. Was ist mit Lies und Das?
Ich habe auch noch Lies und Das, das stimmt.
Aber das hast du so ein bisschen hinten runterfallen.
Du hast da völlig recht. Lies und Das ist natürlich immer noch so ein bisschen in den Anfangsschuhen. Wir sind da noch
genau deshalb an erster Stelle erwähnt werden.
Ja, das stimmt. Das Lustige ist, das andere sind ja auch Podcasts vom SWR. Also das sind ja auch beides schon so Player, wenn du so willst. Und Lies und Das ist eine reine Privatinitiative. Das habe ich wirklich mit meiner lieben Freundin Larissa zusammen gemacht, weil wir beide Bücherfreaks sind. Und Larissa hat mir mal im Radio ausgeholfen, als ich da eine kleine Buchrubrik hatte, die hieß Der gar nicht böse Lesezirkel. So hieß diese Rubrik. Und da kamen wir zusammen und haben immer einfach Buchtipps vorgestellt. Wir beginnen dann mit dem ersten Satz immer. Wie ist dein erster Satz? Macht der eventuell schon neugierig? Und dieses Element war eines in meiner Radiosendung. Und in Corona fingen die Kollegen an, mehr Serien zu schauen als Bücher zu lesen. Und plötzlich hatte ich keine KollegInnen mehr, die gesagt haben, hier, ich habe ein Buch, das ich vorstellen kann. Plötzlich hatte keiner mehr Bücher. Und von Larissa, die eine Podcast-Hörerin von mir war, von uns, von Wie war der Tag, Liebling.
Die war ein Liebling.
Wusste ich, genau. Und die ist eine der frühesten Podcasterinnen in Deutschland gewesen mit, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie das bei ihr hieß. Irgendwas mit München bei Nacht oder so. Aber ganz, ganz früh, von der wusste ich, die ist eine solche Leseratte. Und dann hat sie einfach sich aus München zugeschaltet und war mit in unserer kleinen Runde dabei. Und dann hatten wir die Idee irgendwann, wir müssen mal einen Buch-Podcast zusammen machen. Und 2 Jahre später kam sie, wollen wir jetzt eigentlich mal? Und dann habe ich gesagt, ja, lass es uns mal probieren. Aber es ist ein reines Privatvergnügen. Also wir kriegen das jetzt auch so gut wie nicht finanziert. Wir machen das einfach aus Leidenschaft für nichts.
Sensationell.
Ja. Und deswegen. Aber auch Lies und das ist ein absolutes Herzensprojekt. Total.
Ja, großartig. Sag mal, ich würde gerne direkt in dein Leben jetzt reinspringen, weil du hast tatsächlich, also hören wir jetzt 3 Podcast-Formate. 1 ist ein absolutes Herzensprojekt. Dann hast du den Talk mit Tees, das ist dein...
Auch ein Herzensprojekt, ja.
Ja, und gleichzeitig mit deinen, da bist nur du. Und dann gibt es ein Doppelprojekt mit Anke und dir, wie bei der Tag, Liebling. Wahnsinnig, über 900 Folgen, das ist der Hammer. Aber
nur?
Du
Wahnsinn, echt, sind es nur 900?
Vielleicht, also vielleicht weißt du mehr.
Wir machen das ja nun seit...
Was glaubst du, wie viele es sind?
Ich weiß nicht, wir machen es ja seit 18 Jahren.
Es müssen eigentlich mehr sein, ne?
Ja, eigentlich mehr. Und ich bin auch nicht sicher, ob es die alle gibt noch. Die ersten
das
waren
kann
auch,
sein,
ja,
dass
die
noch
ersten
900
waren auch
Folgen eben noch, und genau, ja, dass noch 900 Folgen da sind. Es muss natürlich mehr sein.
Ja. Ist aber auch
Pass
egal.
Pass auf, du hast, und ihr hört euch, 2x die Woche offiziell, dann hast du sowieso sonntags deinen Talk mit Tees.
Genau.
Und du, das ist ja mit einer Radioshow verbunden. Jetzt könnte man ja denken, als Privatmensch, der nicht aus den Medien kommt, was macht der sonst den ganzen Tag, wenn der da nur 3x die Woche? Ich frage mich, aus der Podcast-Ecke kommt, wie macht der das? Du hast ja einen Mords-Rechercheaufwand, das muss vorbereitet werden. Du musst die Gäste gewinnen für den Talk mit Tees. Da sitzen die ganzen spannenden Persönlichkeiten. Wie schaffst du das?
Ich weiß es nicht, man macht einfach. Weißt du, das ist so, was habe ich gestern erst gehört, diesen einen Satz, Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit ist.
Den Satz
finde ich total super. Ja, Energie
Kanntest
fließt
du den
dahin.
Nicht?
Ja, nicht so, aber ich habe ihn gestern erst gehört, glaube ich, in einem Gespräch mit Thorsten Havener, dem Mentalisten,
ja, genau.
Mit dem ich aufgezeichnet habe. Und ich glaube, in seinem neuen Buch steht der auch wieder drin.
Energy goes where attention flows.
Eben, auf Englisch klingt es noch viel geiler.
Ja.
Habe ich gestern Abend nämlich erst nachgeguckt. Energy goes where attention flows. Und das ist wirklich krass. Und man muss oft, witzigerweise, als ich im Zug jetzt hier zu dir saß, habe ich auch so etwas gelesen, dass wenn man sich so schlappi fühlt, dann will man nichts machen. Und das ist aber noch viel schlechter. Man muss anfangen, kleine Dinge zu tun. Und dann kommt das Gehirn auf Trab und dann schaffst du auch wieder andere Dinge zu tun. Also man muss es einfach machen. Und das ist die Sache. Und hinter allem steckt einfach eine gewisse Leidenschaft, die einen antreibt. Aber ja, ich bin manchmal auch nicht verzweifelt, aber es ist manchmal zu viel.
Glaube ich sofort.
Und ich kann auch schwer Nein sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, einen tollen Gast zu interviewen, auf den ich einfach Bock habe. Also nehmen wir an, für die Sonntagssendung habe ich 2 Gäste. Ja, mehr brauche ich nicht. Ich würde auch mit einem Gast wunderbar klarkommen, aber du hast 2 Gäste und dann wird dir aber nochmal jemand angeboten. Und dann sagst du, Mann, ich habe so Bock, mit dem zu sprechen. Ich mache noch einen dritten Gast. Aber das sind locker mal 1,5 Tage mehr, die ich plötzlich brauche für diese eine Woche. Ja, also ich bereite vor, ich bin komplett alleine im Talk. Es gibt niemanden aus der Redaktion. Also ich mache
Das ist ein Scherz, Christian.
Ja, ich mache alles komplett alleine. Also die ganze Organisation, die braucht schon manchmal 1,5 Tage in der Woche, diese ganzen Mails, die man hin und her schreibt. Dann Recherche, Vorbereitung zwischen, was weiß ich, 2 und 15 Stunden pro Person. Manchmal gibt es ja Bücher zu lesen oder quer zu lesen. Und wenn du das fertig hast, das Gespräch, das sind dann so 60 bis 90 Minuten, die wir aufzeichnen, dann mache ich es natürlich noch fein und hole mir dann für die Radiosendung entsprechende Takes, die kurz sein müssen oder kurz genug, hole ich mir fürs Radio raus.
Na klar.
Da brauche ich auch nochmal für 90 Minuten 4, 5 Stunden. Dann noch den Podcast fertig machen, auch nochmal wieder ein bisschen. Eigentlich habe ich die Zeit nicht und deswegen, ich mache es einfach, weil es so Spaß bringt und weil diese Begegnungen so bereichernd sind.
Wahnsinn. Ich bin tief beeindruckt, weil natürlich, guck mal, ich schließe den Bogen gleich, mache ihn aber erstmal auf. Ich bin ja großer Fan davon, den rosa Elefanten im Raum anzusprechen. Das empfehle ich immer in Keynotes, in Unternehmen, ne?
Ja.
Also Führungskräften. Sprecht den rosa Elefanten an, das, was eh alle denken. Und jetzt ist es ja so.
Ich bin so gespannt, welches der rosa Elefant ist.
Naja, du bist ein etablierter ich nenne dich jetzt Podcaster, du bist ein etablierter Podcaster in Deutschland, der prominente Menschen interviewt und ein gutes Gespräch führt und etwas aus ihnen rauskitzelt. Genau das Gleiche könnte man über mich sagen, man muss nur das etabliert und bekannt am Anfang weglassen.
Aber ich will kein Kitzel, aber ich kitzel nichts heraus, verstehst du?
Das tust du nicht.
Nein, das würde ja so voraussetzen, dass ich irgendwie so ein Ziel habe und ich möchte unbedingt, dass diese Person darüber was erzählt. Das versuche ich nie, auch wenn es da steht.
Es steht überall.
In unserer Beschreibung.
Ja,
er kitzelt es raus.
Ja.
Es geht mir nicht darum, etwas herauszukitzeln. Die Leute sollen einfach das erzählen, was sie möchten, aber wenn sie merken, dass echtes Interesse da ist, ja, und kein Kalkül, sondern ich bin neugierig und mich interessiert das wirklich. Ja. Also mich interessiert es wirklich. Und ich frage nach.
Ja.
Also das ist das Allerwichtigste.
Ja.
Frage nach. Gib dich nicht zufrieden mit einer Antwort. Oh ja, ganz schön. Nächstes Thema. Frage nach.
Pass auf, da warten wir ganz kurz.
Ja.
Also jedenfalls bist du wahnsinnig etabliert damit, ne? Und hast dir was aufgebaut. Jetzt schon eine sehr lange Zeit. Ich stehe am Anfang. Ich mache diese Learnings gerade. Mir ist klar, wie teuer so ein Podcast ist. Frag mal nicht, wenn da nicht ein SWR3 dahinter steht.
Entschuldige bitte, ein Podcast kostet gar nichts. Außer ein bisschen Equipment kaufen. Also theoretisch könnte jeder einen Podcast online stellen für gar nichts.
Das kommt ein bisschen drauf an.
Ja?
Du brauchst ja Distributionsplattformen, du brauchst die Technik und ich mache das ja wie du. Ich sehe ja meine Gäste immer persönlich live. Das heißt, ich habe Reisekosten plus ich muss jemanden mitnehmen, der sich ein bisschen um Mikro und Kamera kümmert, weil wenn ich auf dem Sofa sitze, kann ich nicht alles selbst schauen. Also ich habe schon Kostenaufwand.
Ja, mit Video hast du Kostenaufwand, das stimmt.
Ja.
Aber ich wollte nur sagen, jeder kann theoretisch den Podcast aus dem Kinderzimmer machen.
Natürlich.
Und es kostet gar nichts.
Halbwegs ordentliches Mikro ans Handy, hast du recht, kann man starten. Kann man definitiv starten.
Ja.
So, jetzt bringst du mich aber weg.
Entschuldige bitte. Das wird heute noch ganz oft passieren. Du wirst verzweifeln. Du wirst bereuen, mich jemals eingeladen zu haben.
Das ist das Problem, wenn man Moderatoren auf die andere Seite setzt, weil ihr es gewohnt seid, das Gespräch zu führen, aber heute gilt es abzugeben
das
und nicht
das ein guter Gast
führen zu lassen.
Ich bin ein guter Gast ab jetzt.
Ja, nein, du bist sowieso ein guter Gast. Das ist ganz fantastisch. Aber das Bild, was bei mir erzeugt wird im Kopf, ist, da sitzt ein langjährig erfahrener Moderator, Radiomoderator. Jetzt hat der so ein Podcast-Format auch schon sehr etabliert, mit großen Gästen. Dahinter steckt SWR3. Natürlich habe ich das Bild von, du hast locker 3 Leute und wenn es Volontariatisten sind, VolontärInnen, die dir deinen Sheet hinlegen und sagen, lieber Christian Thees, morgen triffst du folgenden Gast, bitte einmal die 7 Seiten durchlesen, wir haben seit 1,5 Wochen recherchiert, das ist die Essenz, das sind die wichtigsten Infos, das ansprechen, das nicht, das wurde schon 1000 Mal, einfach nur wohlfühlen und das Gespräch führen, das war mein Bild davon. Und jetzt kommst du mit der Realitätskeule und sagst, ich recherchiere selber, ich akquiriere selber,
aber
und ich führe selber und dann gucke ich noch, dass ich da die Schnipsel, bei mir sind's Reels, bei dir sind's halt Ausschnitte fürs Radio, habe. Das machst du alles selbst. Was genau macht SWR3 für dich, frage ich mich.
Aber Bärbel Schäfer hat all das, was du willst. Ich kann Bärbel anrufen, ob sie Zeit hat.
Barbara Schöneberger hat das auch.
Die
erzählt auch immer von ihrer Riesenredaktion, also, die ihr da alles hinlegt. Aber du machst das wirklich selber.
Ja, es ist alles, es macht alles, ja. Ich komme natürlich auch aus der Schule. Ein Sender wie SWR3, der früher mal SWF3 hieß, lebte auch ein bisschen davon, dass man sehr viel machen durfte, lebte aber auch gleichzeitig von der Kreativität seines Personals und seiner MitarbeiterInnen. Das heißt, im Prinzip bin ich es gewohnt, seit 30 Jahren ganz viel weißes Blatt vor mir zu haben. Also eine Sendung ist oft wie ein weißes Blatt. Natürlich hast du manchmal Themen, wenn du so Vormittagssendung hast, klar, da gibt es so ein bisschen Themen und dann hast du auch einen Producer, mit dem du zusammenarbeitest, eine Producerin. Wenn du Musiksendung hast, bist du ohnehin alleine. Es lebte immer davon, was wir selber schaffen. Und es war nie eine große Orgastruktur dahinter mit Manpower, nein, sondern traditionell bin ich es gewohnt. Ich habe es auch oft verflucht. Mm. Der Vorteil ist, du kannst machen, was du möchtest.
Ich höre es schon raus.
Und das
die
ist
sagen,
toll.
Mach, was du willst, aber krieg es auch hin, wie du bist. Wir haben, spannend.
Ne? Und das, also es hat Vor- und Nachteile, aber ich habe mir oft gewünscht, jemanden zu haben, der mit mir auch daran arbeiten könnte, der Dinge übernehmen kann. Aber gibt's nicht. Und zwar auch aus finanziellen Gründen. Weil einfach das Geld gar nicht dafür da ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass du früher davon partizipiert hast, heute aber so eine eigenständige Personenmarke innerhalb des Senders bist, dass sie von dir partizipieren.
Das weiß ich gar nicht mal. Also ja, natürlich. Also diese Sendung, der Talk, das ist ja seit vielen Jahren. Und frag mich nicht, wie lange ich das mache. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist natürlich eine Marke. Und wann auch immer ich da draußen bin, mit Menschen, die diese Sendung aus dem Radio kennen, höre ich natürlich, wie dieser Talk zu dem Sonntagvormittag gehört. Ja, und da ist so viel Dankbarkeit und da ist so viel Wertschätzung. All das, was man zum Beispiel von seinem eigenen Arbeitgeber nicht bekommt. Also ich bin in 30 Jahren vielleicht 5-mal gelobt worden.
Wirklich?
Ja, also ich glaube nicht häufiger.
Und das als ausgezeichneter bester deutscher Moderator beim Deutschen Radiopreis 2014.
Wow. Ja, das hätten auch andere werden können, so ist es jetzt nicht.
Aber du bist es geworden.
Ja, aber Preisverleihungen sind ja auch immer, muss man sagen, eine Marketingveranstaltung. Du kennst
Nimm
dich mit Marketing aus.
Nimm doch diesen Blumenstrauß jetzt bitte ja, an und gib ihn nicht wieder zurück.
Das war auch eine große, große Wertschätzung, auch nominiert zu werden von meinem damaligen Chef, ja, der mich 2-mal nominiert hat. In dem ersten Jahr wurde ich es nicht. Und er hat mich daraufhin nochmal nominiert. Das ist eine Wertschätzung, für die ich auch sehr dankbar bin. Abseits davon gab es kein Lob oder gut gemacht oder wie lustig ist das. Mein erster Chef, der hatte noch, der Herr Stockinger, der hatte noch eine diebische Freude an Dingen, die wir im Radio ausprobiert haben. Der hat Anarchie auch ein bisschen geliebt. Und der kam dann auch und sagte, oh Herr Thies, das ist ja ganz toll, was Sie da ausprobiert haben. Und da, Sie haben die ganze Nacht Heiratsanträge gemacht, weil Linda de Mol damals diese Sendung bei RTL hatte, Traumhochzeit hieß es, glaube ich. Und dann, das war ganz frisch und ich denke, was für eine krasse Idee. Und dann haben wir in der Nacht einfach lauter Heiratsanträge gemacht und das fand er richtig gut, wo ich heute denke, oh Gott, wie furchtbar. Aber der hatte Spaß daran, dass man ausprobiert hat. Das war ganz, ganz am Anfang. Und seitdem einmal stand ein Chef von mir, stand bei mir plötzlich im Studio. Er hatte mich auf der Rückfahrt gehört. Das war noch ein Kompliment. Noch, ja, und das ist alles in 30 Jahren.
Aber weißt du, Christian, das ist auch ein bisschen das Problem vom Ländle, gell? Weil Nick Schumpe ist schon halb lobt,
ja,
gell?
Genau,
das ist auch ein bisschen das Problem. Du kommst ja aus Lübeck, da ist es vielleicht anders, aber in Baden-Württemberg ist schon eher...
Ja, kann ja auch sein. Und es ist ja auch nicht das Wichtige. Man macht diesen Job nicht, ich mache ihn nicht, um gelobt zu werden.
Nee.
Ich habe ja auch Theater gespielt, also ich habe eine Theatergruppe gehabt, eine fast 30 Produktionen. Ich habe eine englische Theatergruppe. Seit Corona liegt die brach und ich glaube, ich kriege sie auch nicht mehr wieder in Gang. Aber ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und Theater zu spielen. In dem Fall englisches Theater. Ich bräuchte den Schlussapplaus nicht. Rauszugehen auf die Bühne ist mir unangenehm. Ich liebe es zu spielen. Verstehst du? Ich kann mich auch nackt ausziehen. Ja, ich kann auch... Ja gut, das ist jetzt vielleicht, ich weiß, so offen will ich jetzt nicht
es
sagen.
Es ist ein Videopodcast, du kannst dich auch nackt ausziehen. Nein, Christian Thies, bitte, ich brauche hier auch mal Schlagzeilen und Skandale. So funktioniert das, du weißt es.
Es gab ein großartiges Stück, da wird jetzt auch wieder in London eine Neuinszenierung gemacht, die heißt Equus, eines der berühmtesten Theaterstücke der Welt. Anthony Hopkins hat das gespielt auf der Bühne damals und so. Und da bist du aber auch wieder nackt auf einem Pferd und der Junge hat, im Prinzip ist es so ein Masturbationsakt auf diesem Pferd. Das ist alles sehr, ja. Jetzt schlackerst du mit den Ohren.
Ja, kritisches Thema heutzutage. Ja.
Genau, aber das wird sehr abstrakt dargestellt und ein irres Theaterstück. Ich sag, sowas auf der Bühne zu machen, so fucking what? Also ich würde mich auch unter Umständen, wenn es sein muss, auch nackt auf die Bühne stellen, hätte ich kein Problem mit. Ich möchte nur nicht rausgehen, wenn die Menschen applaudieren. Ich kann damit nicht umgehen. Ich brauche das nicht.
Das ist etwas, was mich die ganze Zeit verfolgt in einer Recherche, die bei mir auch keine riesige Redaktion macht, sondern Frau Dieb persönlich noch, dass ein Christian Thies wahnsinnig bescheiden ist. Und nichtsdestotrotz hörte ich aber gerade raus, als du gesagt hast, ich brauche nicht die Wertschätzung vom Sender zwangsläufig. Aber was dir unglaublich Freude bereitet, ist die Reaktion deiner Hörerinnen und Hörer auf den Talk mit Thies, von den Lieblingen mit Anke und so weiter. Das scheint dir schon Freude zu machen, zu sehen, meine Arbeit kommt an, bewirkt etwas, entspannt Menschen, unterhält Menschen, informiert Menschen, wie auch immer.
Absolut, also da freut man sich selbstverständlich drüber, denn für die macht man es ja. Natürlich ist all das, was ich mache, auch so ein bisschen Selbstverwirklichung. Ja? Weil ich habe einen tollen Job und ich gestalte ihn weitestgehend so, wie ich möchte. Das ist ein Geschenk und ich habe Spaß. Und mich wundert es selbst manchmal, dass ich nach all diesen Jahren noch nicht so müde geworden bin. Weißt du, manchmal, wenn man so 30 Jahre lang in dieser Mühle ist, irgendwann schaltet man auf so einen automatisch Modus. Das habe ich nicht, aber einfach nur, weil es Spaß bringt, weil es bereichernd ist und weil es Motivation ist. Und deswegen komme ich auch letztendlich ohne diese positiven Bekundungen würdig auskommen, weil da ist genug Selbstverwirklichung dabei. Aber am Ende machen wir es für jemanden, der es hört. Und wenn es denen gefällt, das ist toll. Das ist ein Geschenk.
Und ich bin da auch total bei dir, ne? Wir sind offensichtlich beide freiheitsliebende Menschen und du hast ja irgendwie sehr viel Freiheit bekommen, um Formate umzusetzen, zu kreieren, zu schaffen. Das ist die Selbstwirksamkeit, das ist natürlich fantastisch. Mhm. In einem sicheren Rahmen, der dir ja trotzdem dein Gehalt bezahlt und sagt, geh spielen, es muss schon irgendwie funktionieren, Aber du bist hier auch bei uns sicher, ne? Das ist total schön. Ich möchte an der Stelle einen Cut machen, weil das Schöne ist, von Podcaster zu Podcaster, man darf sich ja auch die Dinge wegnehmen sozusagen, beziehungsweise so wie du heute da so ein bisschen auch in der schwierigen Situation bist, dich führen lassen zu müssen, Was du natürlich als Moderator normalerweise nicht gewohnt bist, würde ich dich gerne mit deinen eigenen Fragen konfrontieren.
Ja, mach mal.
Es gibt die Autovervollständigung für alle Zuschauenden, die es nicht wissen. Christian hat die Autovervollständigung in seinem Podcast und fragt Menschen immer bestimmte Fragen. Und ich frage dich nicht alle, aber zwei sind mir doch rausgestochen, die ich besonders gerne mag. Morgens als allererstes.
Ja, das ist ja auch die fieseste von allen. Dabei ist es im Prinzip die einfachste. Man hat aber immer das Gefühl, man möchte was Originelles antworten, was meine Gäste, glaube ich, aber nicht haben. Aber morgens als allererstes trinke ich am liebsten ein Glas Wasser. Und zwar nur, weil ich A, zu wenig trinke. Ich kann tagelang ohne Trinken auskommen. Nicht in der Wüste, aber so in unseren Sphären. Was nicht gut ist. Also ich trinke zu wenig. Wie soll das erst im Alter werden? Verstehst du, wenn man so gar kein Gespür mehr hat für den Durst? Ich trinke zu wenig. Und ich habe aber ein ganz interessantes Gespräch gehabt mit einem Wassersommelier neulich.
Im Alter, Christian, ich nehme es direkt vorweg. Da kommt nicht mehr die Autovervollständigung, da kommt die Autohydration dann. Da schieben wir dir irgendwo einen Kanal und dann wirst du permanent betankt.
Da mache ich mir keine Sorgen mehr jetzt. Ja? Und der Wassersommelier hat gesagt, weil wir auch über das Problemsprachen, nicht genug zu trinken. Er startet morgens mit einem Glas Wasser. Wenn er das macht, dann schafft er es locker tagsüber genug zu trinken. Wenn er das vergisst morgens, dann fällt es ihm den ganzen Tag über schwerer. Genau begründen konnte er das nicht, aber empirische Erhebung. Er sagte, es ist definitiv so. Und seitdem versuche ich immer gleich mit einem Glas Wasser einzusteigen in den Tag.
Das ist spannend.
Fand ich auch gut.
Ich bin auch, aber ich trinke das, weil ich super Durst habe nach dem Ausschlafen. Ja. Aber dass dieser Effekt entsteht, wenn du es nicht trinken würdest, Dann bleibt es bei, merke ich gar nicht. Aber wenn du es trinkst, und ist es für dich selbst auch so?
Ich habe das Gefühl, es funktioniert.
Brauchst du einen Schluck Wasser?
Ja, wirklich. Das ist ganz gut. Ich habe ja. Kannst du nicht irgendwas sagen? Dann kann ich in Ruhe trinken. Verstehst du? Sonst kann man nicht in Ruhe trinken.
Ich kann das total
alle
überbrücken.
Gucken,
wer hat denn die Folge gesponsert? Nein, trink du bitte in Ruhe.
Ich bin schon fertig. Hast du gut gemacht.
Das habe ich gut gemacht, ne?
Ja.
Genau. Aber es ist natürlich ist ein Glas Wasser nicht jetzt Hollywood-like, aber die Story dazu ist super. Danke dafür.
I don't really know. I think it is Hollywood. I think what all the great Hollywood Actors do. Ich glaube wirklich.
But they have vitamin water, you know.
Du hast völlig recht, das ist dann irgendwo. Da hast du dir Los Angeles, hast du dir dein Wasser aus der Vulkaneifel einfliegen lassen.
Ja, und die machen doch jetzt auch alle, kennst du das nicht, Vitamininfusion. Man spritzt, natürlich. Man gibt sich jetzt auch Vitamine und damit man fresh ist vor seinen Auftritten. Und vielleicht macht der SWR sowas auch mal demnächst für euch.
Total. Das ist übrigens interessant, wenn ich ganz kurz noch das erzählen darf. Dieser Wassersommelier, der sammelt ja Wasser, der entdeckt Quellen in der ganzen Welt, weißt du, ob in Italien noch eine Quelle auftun und so. Und direkt aus dem Main-Taunus-Gebiet oder so, vielleicht war es auch so Vulkaneifel, da wurde damals an irgendeinen schwedischen König oder irgendwie in Russland einen Zar, wurde extra ein Wasser importiert. Und dieses Schiff mit diesem Wasser sank. Und jetzt haben sie ein Fass wiedergefunden und er hat dann eine Flasche versprochen bekommen, dass er das von vor 200, 300 Jahren vergleichen kann mit dem Wasser heute vom Geschmack. Und wie interessant ist es, dass Wasser so unendlich weit exportiert wurde. Also
das ist
da ist das mit Los Angeles natürlich hier Ein Klacks.
Ist ein Klacks. Nee, ist sehr faszinierend. Danke dafür auch noch. Denn allein, was für verschiedene Merkmale Wasser haben kann und was wir auch in der Welt für ein Tohuwabohu darum machen, ja. Ne? Fidschi-Wasser und so weiter, hast du nicht gesehen. Ja. Aber natürlich, es gibt ja einfach auch regionale Unterschiede. Allein vom Leitungswasser. Das ist in Baden-Württemberg zum Beispiel sehr gut, in Köln sehr kalkhaltig.
Ach, aber Kalk ist wiederum, kalkhaltiges Wasser ist sehr gesund. Kalkhaltiges Wasser ist gesünder als nicht kalkhaltiges. Das ist ein furchtbar kalkhaltiges Wasser. Hätte ich auch nicht gedacht, weil erstmal stößt es ein sehr abkalkhaltiges Wasser. Aber es ist gesünder als das andere Leitungswasser, weil deine Knochen brauchen diesen Kalk. Der Kalk ist für deinen Körper richtig gut. Schlecht für die Arterien, aber extrem gut für den Körper.
Genau, ich hatte das den zweiten Punkt im Kopf, witzig, ne? Dass das, weil wir Männer ja unsere Periode nicht haben, dass wir sowieso schon Kalk.
Aber du als Drag hast eine Periode.
Also, ich hab.
Also, ich oder? Hab.
Du ja, hast. Auch, du Männer, hast. Auch Männer haben ihre Tage, aber auf andere Art und Weise. Ich hab. Gut, dass du das nochmal also, klargestellt hast. Ja. Genau.
Du hast natürlich eine.
Das ist immer diese verstehst du, das ist immer diese Ambivalenz, die da, genau. Und ich hatte den zweiten Punkt im Kopf, dass eben Verkalkung schon auch ein Thema ist. Gerade bei Männern. Bei Frauen auch, aber auch bei Männern. Ja. Jetzt sagst du aber, für die Knochen ist gut, für die Arterien ist schlecht. Jetzt halt die Frage, wer gewinnt am Schluss?
Nee, ne? Ich glaube, dass das Wasser, das du trinkst, das lagert sich nicht in deinen Arterien ab. Ich glaube, die Arterien, die verkalken durch was anderes. Die verkalken nicht durch kalkhaltiges Wasser. Nein.
Und jetzt hast du mir wirklich viel Sorgenfreiheit in der Zukunft beschert. Ja. So zurück, Christian.
Ja, zurück.
Das interessiert mich ja sehr.
Ja.
Finde ich auch eine grandiose Frage. Ich werde die übrigens auch niemand anders stellen, aber ich muss die dir stellen, damit du erlebst, wie es ist.
Oh, oh.
Was kommt jetzt?
Also meine Lieblingsfrage ist ja das Tattoo.
Genau, bitteschön. Ich formuliere die nur noch einmal aus. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Und ich fand die Frage schön, weil man alles sagen kann. Bei mir zum Beispiel wäre es, also jetzt in dieser Sekunde, ein fliegender Holländer.
Erläutern Sie.
Das ist ja ein Schiff, ne?
Ja.
Der fliegende Holländer. Ich bin letztendlich auch sehr großer Wagner-Fan. Also ich liebe die Opern von Wagner. Und der fliegende Holländer ist ja auch eine gute Einstiegsoper. Einfach wunderschön. Also ich mag Oper, ich liebe Oper und eben auch Wagner. Und ein Bekannter von mir, der im weitesten gehenden Sinne mal zur Familie gehörte, das ist etwas kompliziert. Er war aus Ungarn. Der hatte sich das Siegfried-Motiv auf den Oberarm tätowiert. Das ist irgendwie so. Ich krieg's leider nicht mehr hin gerade.
Ja.
Irgendwie so, auf jeden Fall das, wo du so in der Oper sitzt und sagst, boah, ja, das ist einfach so schön, das geht einfach so runter, ne? So mit der Trompete geblasen. Und das hatte er sich so auf den Oberarm. Und da habe ich gedacht, wie krass ist das denn? Aber so ein paar Noten, das wäre mir irgendwie so zu hässlich. Ich, der keine Tattoos habe, ich bin einfach nicht der Typ dafür, finde aber Tattoos, die so richtig detailliert sind, fein gestochen, finde ich der Hammer. Und da einfach so ein Segelschiff, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Eventuell auch, ich bin ja großer HSV-Fan.
Das wissen wir auch, ja. Das weiß auch Johannes Oerding jetzt, ja.
Der ja ein Pauli-Fan ist.
Ja, genau. Aber er hat dich nach wie vor toleriert.
Und es war mir so unangenehm, als er mich eingeladen hat zu der Partie St. Pauli, weil er dachte, ey, der ist ein Radiomann, das ist ein cooler Typ, der ist natürlich Pauli-Fan. Ja? Und dann lädt er mich ein zu Pauli gegen Freiburg und ich nur, ach du Scheiße, ich kann doch als HSV-Fan nicht ins Pauli-Stadion gehen. Wirklich, ich habe kurz überlegt, was sage ich ihm? Wie rede ich mich da raus? Und dann hatte ich aber natürlich total Bock, mit ihm dahin zu gehen. Nur terminlich ging das gar nicht.
Und da hattest du deine Ausrede.
Ja, und da hatte ich aber meine Ausrede. Aber ich hätte total Bock, mit ihm zu gehen. Aber pass auf, anderes Tattoo, möglicherweise. Ich war bei der Post in Baden-Baden. Und die Angestellte dort, ich kenne ihren Namen witzigerweise nicht, die kennt mich aus dem Radio. Und sie weiß
auch. Echt? Ach nee, ja. Christian, aber weil, nur sie. Sie ist eine der wenigen, ne?
Und die ist auch HSV-Fan.
Ja.
Zusammen mit ihrem Mann. Und das ist unten in Baden-Baden ja jetzt nicht so üblich. Auf jeden Fall sagt sie zu mir, ja, Mensch, ich bin ja auch HSV-Fan, ne? Und wir haben das riesen Volksparkstadion über dem Schlafzimmerbett hängen. Ich glaube, es war das Volksparkstadion. Und da sagt sie, ja, mein Mann, der hat ja hier so auf der Brust so eine Tattoo. Und es ist so ein Tattoo, als würdest du das Fleisch deiner Brust auseinanderreißen.
Direkt das Bild da.
Und die Haut ist offen und darunter ist die Raute des HSV.
Natürlich.
Und dann hat sie mir auf dem Handy, hat sie mir das Foto von der Brust ihres Mannes gezeigt. Und da habe ich gedacht, das ist ein krasses Tattoo.
Also, ist es. Das ich habe auch sofort ein ganz starkes Bild. Also sei es deine Beschreibung, aber mir war sofort klar, was jetzt kommt.
Das ist so
da wird
krass.
Diese Haut war quasi, also unterm Brustkorb, ne, schlummert. Ja. Wahnsinn.
Und es ist richtig gut gemacht, das Tattoo. Also von daher, vielleicht nehme ich das.
Es bist so du. So wichtig war, nee, es bist so du.
Ja, aber geil finde ich, find ich auch einen Löwen. Wer hat den? Toni Kroos hat ja so einen Löwen auf der Schulter oben.
Ja, ich also bin richtig, auch bei Fußball raus. Kugelgelenk da bin ich nicht die ist. Richtige. Ich bin keine Fußballreporterin, weiß es nicht.
Und so einen Löwenkopf, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja.
Für heute den fliegenden Holländer.
Ja, ich spannend. Aber du sagst, ich bin kein Tattoo-Typ, deswegen hast du auch keins. Aber wenn du eins hättest, dann würde das schon sehr viel über dich auch aussagen. Ist ja ein sehr, sehr tiefgründiges Ding.
Ja,
cool.
Ja. Ja. Aber ich finde, es müsste im Gemälde, also etwas Gezeichnetes sein. So Schrift finde ich irgendwie, keine Ahnung, Schrift finde ich ästhetisch nicht so schön.
Nein.
Langweilig.
Nein.
Mhm. Ne, also, wenn, Gemälde.
Für mich bleibt nach wie vor die Frage immer, es gehört zu Rockstars dazu, ne? Ganz klar irgendwie. Und es gibt auch viele Privatmenschen, da sieht das cool aus. Trotzdem frage ich mich, was ist mit 84?
Ja.
Mit aber vielleicht sieht dann einfach gar nichts mehr cool aus. Dann ist es auch egal, ob da noch Tattoos auf der Haut sind oder nicht.
Ich habe mit Laura Larsson, Podcasterin, gesprochen, letzte Woche oder vorletzte Woche. Die hat auch so einige Tattoos, die bereut jedes einzelne.
Ja?
Ja. Sie findet keines davon schön
da
und wünschte
schon,
sich, sie hätte kein einziges davon.
Ja, okay.
So geht's auch. Hast du eins?
Nein.
Okay, auch keins.
Ich bin da auch häufig froh. Aber ich hatte witzigerweise für Karneval, habe ich ja Bill Kaulitz gemacht und habe mich mit Klebetattoos komplett, habe ich mir die Arme zugepinselt. Und ich war danach selbst überrascht, wie gut es mir gestanden ist. Das hätte ich mir selbst nie zugetraut. War trotzdem froh, dass man sie wieder abrubbeln konnte. Aber
also du hast seine Tattoos imitiert?
Ja, im Prinzip. Ich habe einfach große Klebetattoos gekauft und mir den ganzen Oberarm vollgeklebt und ein bisschen auf die Hände auch noch. Sah nicht ganz aus wie bei ihm, aber die Anmutung war eh klar durch die Perücke und die Brille.
Ja.
Und da habe ich mal festgestellt, ach,
cool.
Ja. So, zurück zu dir, mein Lieber.
Yeah.
Du hast vorhin schon erwähnt, du kitzelst die Geschichten gar nicht raus aus deinen Promi-Gästen, sondern es ergibt sich so im Gespräch. Dann sag mir doch bitte, von lang erfahrenem Profi zu junger, talentierter, aufstrebender. Was machst du, um deinen Gesprächen Tiefe zu verleihen, damit die gut werden? Du weißt hoffentlich, was ich meine, wenn ich sage, ein gutes Gespräch. Man sagt das immer so leicht, aber was würdest du nach all deiner Erfahrung sagen, was ist das gewisse Thesche etwas?
Ehrliche Neugier ist das Allerwichtigste und eine entspannte Atmosphäre. Und das beginnt bei der Begrüßung. Das beginnt, da entscheide ich übrigens auch, ob ich den Gast duze oder sieze. Also ich sieze sehr ungern Menschen. Und mein Konzept ist immer, mein Prinzip ist immer, wenn ich diese Person auf der Party kennenlernen würde, würde ich auf einer Party zu ihr sie sagen oder du? Weißt du, nehmen wir mal an, eine Frau, eine Schauspielerin, die älter ist als ich, würde ich erst immer siezen. Das ist mal abs, aber auch oft schon bereut, weil das Siezen schafft eine gewisse Distanz.
Sehr.
Wenn aber jemand jünger ist als ich, habe ich immer das Gefühl, ich möchte diese Person duzen. Erst recht, wenn es eine lockere Person ist. Kommt natürlich die Bundeskanzlerin, die es nicht mehr gibt.
Hey, aber, Angie!
Oder eine Ministerin oder so weiter.
Ja.
Ich würde natürlich immer sie sagen, das ist ja selbstverständlich. Aber wenn ich die Person auf der Party treffe, dieses Du, und ich verstehe von außen, dass das vielleicht manchmal irritierend ist. Ich finde, es ist das Natürlichste auf der Welt, weißt du, wenn beides lockere Menschen sind, dass man automatisch du sagt. Und da muss ich es aber entscheiden, ganz am Anfang. Und es ist schon die Art und Weise, wie man jemanden anguckt, wie jemanden begrüßt. Es ist diese erste Sekunde und du merkst sofort, ist die andere Person offen, freut die andere Person sich und dann weiß ich, ach guck mal, das wird ein richtig gutes Gespräch. Bevor wir angefangen haben, habe ich schon im Gefühl, wir gehen dann vielleicht zusammen die Treppe hoch ins Studio und da habe ich schon das Gefühl, das wird, glaube ich, ganz gut. Auf der Treppe unterhält man sich über irgendein belangloses Thema vom Tage oder draußen schneit's oder so weiter. Und da merkst du schon, es ist halt ein Abklopfen, wir sind locker. Wir können jetzt schon zusammen lachen.
Man merkt den Vibe, würde
weißt
man
du?
Sagen.
Genau.
Und meine kleine Schwester würde jetzt sagen, man merkt den Vibe.
Ja. Und natürlich, guck mal, mein Leben, ich bin auch mal ein bisschen albern und natürlich versuche ich vermutlich, du zwingst mich jetzt dazu nachzudenken, was ich mache, aber auch diese Albernheit, die ich in jedem Gespräch reinbringen würde, versucht man auch da schon wahrscheinlich zu platzieren, aber jetzt nicht strategisch, es ergibt sich einfach so und letztendlich steht hinter allem Bock. Ich habe einfach Bock gerade auf das Gespräch, ey, es ist so cool, dass du da bist und so weiter. Ich würde nie jemandem zum Beispiel sagen, der Film, über den wir gleich sprechen, der ist richtig gut. auch wenn ich den richtig gut finde, das würde ich nie am Anfang sagen. Mhm. Also verstehst du, es geht nicht darum, ihn sich bereitzulegen, dass er gleich hübsch sich wohlfühlt. Überhaupt nicht.
Aber wäre auch schon wieder nicht authentisch.
Wäre nicht authentisch. Und wenn wir uns streiten im Gespräch, habe ich da genau so eine Freude dran, wie bei Marco Wander. Da bin ich fast verzweifelt an Marco Wander. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich das Gespräch abbreche. Wirklich? Denn wir sprachen über ein Buch und ich finde Wander super. Ich liebe Wander, ich liebe die Musik. Er hat auch ein tolles Buch geschrieben, in dem es aber wirklich fast nur um Drogen und Alkohol geht und Wahnsinn. Ja, etwas, mit dem ich gar nichts am Hut habe. Aber ich wollte mit ihm natürlich über gewisse Sachen aus dem Buch sprechen. Und er, na, da mag ich nicht drüber sprechen, das steht doch im Buch. Und ich nur, ah ja, okay, fuck, ich denke, mein ganzes Skript, das ich aufgebaut habe,
ist auf also dem Buch.
Man hat ja was aufgebaut, ja. Man hält sich nicht dran, man kann ja auch abwandern von den geplanten, das macht man auch fast immer, aber ich denke, okay, das kann ich nicht fragen, ich hatte noch einen super Ton von Schauspieler Michael Ostrowski über eine gemeinsame Kreuzfahrt, die beiden gemacht haben, kann ich auch nicht spielen, sagt, das steht doch im Buch und so, und das war richtig eklig eigentlich, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Gegenangriff, dann habe ich gesagt, okay, pass mal auf, worüber sollen wir denn jetzt eigentlich sprechen?
Sensationell,
und dann erwähnt er ein paar Dinge, die vielleicht gar nicht Leute von ihm unbedingt hören wollen, aber manche wollen ja auch gerne so politisch werden, verstehst du? Oder die wollen so wichtige Dinge sagen. Aber er ist ein fucking Rockstar und hat echt viel erlebt und auch zu erzählen. Aber er möchte dann über die große Weltpolitik vielleicht sprechen. Genau. Und dann habe ich ihm kurz meinen Frust einfach so vor den Latz geknallt. Ja, und ich habe gesagt, weißt du was, ich mag eure Texte, ich finde das echt ganz gut, aber bla bla, man muss auch drüber sprechen können und so weiter. Und er dann, na, weißt du was, das hat mich jetzt wirklich beeindruckt, das war wirklich schön. Und das hat mir gefallen, wie du das jetzt argumentiert hast. Und ab dem Moment war es ein anderes Gespräch.
Aber da hast du natürlich auch sozusagen mit der größten Schwierigkeit zu kämpfen, dem Widerstand.
Ja.
Also Widerstand fürs eigene Werk, weil lies es doch, ich brauche da jetzt nicht drüber sprechen, ist dann auch Schachmatt. So.
Ja, vor allem alle anderen wollen was anderes. Die wollen, dass du möglichst viel über dieses Buch sprichst.
Ja.
Ja, man selber möchte auch über das Buch sprechen, aber über viele andere Dinge. Und dann kommt aber irgendwann, wenn du mal 5 Minuten was anderes fragst, ja, aber können wir vielleicht wieder über das Buch sprechen?
Genau.
Ohrfeige, Waschlappen, ja. Richtig schlimm. Ja, aber das sind die Dinge. Und das erste Mal, als ich gemerkt habe, da ist Reibung, das war, als Herbert Grönemeyer bei mir live war und ich war relativ jung noch als Radiomoderator und er war live bei mir in der Sendung. Und ich konnte mit seinen Texten, ich liebe Grönemeyer heute,
ja.
Ich finde die Texte großartig. Ich konnte damals vor 25 Jahren nichts damit anfangen. Da war dieses Orangenalbum gerade draußen mit Bleibt alles anders oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Ich konnte damit nichts anfangen. Und meine Frage war wirklich, und ich habe ihn das gefragt, glaubst du eigentlich, dass deine Fans deine Texte verstehen? Und der Herbert mag sowas. Und dann ging der Herbert und wir frotzelten ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen, es war ein bisschen Spannung da, aber so eine gesunde, erfrischende Spannung. Und dann lief Musik und Herbert ging auf Toilette. Und er hatte sein Management dabei oder Plattenfirma. Und er stürmte dann so raus. Und meinte, das gibt's doch nicht hier. Was ist das für Gespräche und so weiter. Hat sich aber auch ein bisschen Spaß daraus gemacht. Ja, einfach so zu tun, als wäre er stinkig. War er aber gar nicht. Der hat das gemocht, dass da nicht jemand war. Herbert, du bist der Größte irgendwie. Und das war aber auch trotzdem schon so ein kleines Duell.
Hm.
Aber das bringt Spaß.
Das bringt auf jeden Fall Spaß. Und du bist ja trotzdem jemand, der vom Typ her wahnsinnig respektvoll ist. Also du würdest ja, wenn dann, kritisch der Sache gegenüber sein, aber niemals der Person. Das kann man dir ja fast nicht übel nehmen.
Naja gut, ich meine, ich habe die Person eingeladen. Sie ist mein Gast.
Ja.
Ich lade sie ja nicht ein, um sie fertig zu machen für irgendwas, sondern weil die Person etwas Interessantes hat.
Ja, ja.
Und wenn da irgendwas ist, wo ich denke, das ist schwierig, dann kann man das auch ansprechen, natürlich.
Hm.
Klar.
Kurze These. Die besten Gespräche sind die, bei denen du dich 0,0 an deine Recherchen beziehungsweise an deinen Fragenkatalog hältst?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ein Gespräch ist komplett unvorhersehbar. Ich bin sicher, ich hätte das ein oder andere Gespräch besser geführt und es wäre besser oder noch besser geworden, wenn ich es gar nicht vorbereitet hätte. Ja, in 5% aller Fälle. Wäre das bessere Gespräch geworden. In 95% aller Fälle lohnt sich eine Vorbereitung.
Das schließe ich nicht aus.
Ja.
Du bist vorbereitet.
Ach so, genau.
Aber du hast ja dann dein, weiß ich nicht, ich habe Karten, ich habe einen Gesprächsablauf, wie ich ihn mir vorstelle, Themen, die ich besprechen möchte mit dir, Themen, die mich interessieren, die ich spannend finde, wo ich auf jeden Fall mit dir hin möchte. Und erlebst du es dann nicht, dass in ganz vielen Fällen du zwar vorbereitet bist, du kennst die Vita, was ist gerade aktuell los, aber es geht gar nicht um das, was du vorbereitet hast, weil das Gespräch verläuft ganz anders, aber super spannend.
Ja, das ist immer toll und da habe ich überhaupt nichts dagegen. Also ich muss nichts von dem machen. Auf der anderen Seite, wenn man stundenlang vorbereitet und weiß, wo sind interessante Themen, zu denen dieser Gast etwas zu sagen hat, ja, dann lässt du die ungern komplett versauern und machst nur andere Sachen. Da ich aber auch etwas länger mit meinen Gästen spreche, ja, eine Stunde bis zu anderthalb Stunden, kann man die immer noch mal wieder rausholen. Aber wenn das so geil wird, ja, dass du irgendwo anders landest, ja, aber selbstverständlich, das nehme ich natürlich jederzeit, ja, dieses Vorbereitetsein, das ist ein absolutes Sicherheitsnetz.
Ja.
Das garantiert mir, ich weiß, dieses Gespräch wird gut werden. Ich werde nicht meine Zeit vergeuden. Hm. Ich werde Material für meinen Podcast oder meine Sendung haben. Und der Gast wird auch nicht das Gefühl haben, dass er die Zeit vergeudet hat. Das ist mein Sicherheitsnetz. Das weiß ich schon, bevor ich ein Gespräch beginne. Wie geil ist das denn?
Ja.
Aber auch nur, weil ich vorbereitet bin. Hm. Ob ich das brauche oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, das ich dann eben nicht brauche.
Ja, genau.
Nein, das ist dann genau. Super, absolut.
Ja, okay.
Aber so nee, ganz, spannend. Dass man so gar nichts von dem nimmt, passiert jetzt eigentlich selten. Von mir aus, aber sehr gerne.
Ja, ja, schön. Ja. Ja. Nein, Vorbereitung ist alles. Ich muss immer lachen, wenn die Leute mich fragen, wie bereitest du dich überhaupt vor? Denke ich, sag mal, das ist ja auch irgendwie, das gebührt ja auch dem Gast. Du musst schon ein bisschen wissen, was ist da gerade los. Und ne, ja,
und das ist die Wertschätzung. Du kriegst von jedem Gast, der merkt, seien wir ehrlich, vorbereitet sein ist die Ausnahme. Die meisten Interviewer, die diese Menschen treffen, sind nicht vorbereitet.
Nein?
Nein. Die meisten stellen immer die gleichen Fragen und sie sind nicht vorbereitet. Sie fragen dich auch, wenn du wegen eines Films da bist, erzähl doch mal, worum geht es in deinem Film. Das ist nicht Aufgabe von einem Gast. Das weiß ein Moderator.
Das,
ja. Denn das wissen auch andere, die schon mal darüber gelesen haben, also von deinen HörerInnen. Ja, das machst du verdammt nochmal selber. In deinem Film geht es ja darum. Und jetzt kommt die interessante Frage.
Ja.
Dafür brauche ich nicht den Gast.
Nein.
Ja, und jeder Gast wertschätzt es und er fühlt sich gewertschätzt, wenn er merkt, da ist jemand vorbereitet. Das merke ich jede Woche. 2 bis 3 Mal.
Mhm.
Diese Wirtin, du warst aber vorbereitet. Mhm. So, wozu führt das? Mhm. Der Gast entspannt mehr, weil er weiß, ich bin in einem Gespräch, das wird am Ende gut werden. Das merkt der Gast.
Da bin ich auch total bei dir. Das finde ich sehr spannend, dass du sagst, am Schluss waren die Schlüssel, die du vorhin genannt hast, Authentizität und echte Neugier.
Ja.
So, ja. Merkt man bei dir sowieso durch und durch und das merken Menschen immer.
Ja.
Und dann können sie sich entspannen und öffnen.
Ja, und ich bin sicher, sie erzählen dann auch einfach mit mehr Freude und vielleicht auch manchmal mit mehr Detail oder antworten auch auf eine Nachfrage, einfach weil sie wissen, hier bin ich gut aufgehoben, hier bin ich in guten Händen.
Bist du eigentlich, bei mir in guten Händen, könnte man fragen, nein, bist du eigentlich 100% Christian Thees oder gibt es Christian Thees Radiomoderator /Journalist/Podcaster und gibt es noch den privaten? Ist der anders? Gibt es dann noch eine andere Version?
Gute Frage. Ich würde jetzt erstmal spontan antworten, nein, denn es geht darum, einfach diese Natürlichkeit zu bewahren. Gibt es Sachen, die ich jetzt vielleicht als Podcaster nicht erzähle? Ja, natürlich. Also es gibt immer irgendwelche privaten Dinge, die man nicht erzählt. Aber ich glaube, das merken auch alle, die Viva der Tagliebling mit angehören. Hier sind einfach zwei, die erzählen jetzt nicht alles, aber sie erzählen vieles und sie sprechen miteinander, wie wir auch auf dem Sofa miteinander sprechen würden. Da ist nichts durch die Situation irgendwie künstlich, ja, was auch einen guten Laber-Podcast, wie sie heißen, ja auch ausmacht, dass man wirklich sehr natürlich miteinander kommuniziert. Also so ganz große Unterschiede, würde ich mal einfach sagen, gibt es nicht. Nee, eigentlich ist das schon eine Person. Es ist keine Figur. Nee, eigentlich nicht.
Bei mir auch nicht. Sag mal, jetzt hast du selber Anke und wie war dein Tag, Liebling? Wie war der Tag, heißt korrekt, reingebracht?
Ja.
Wie schafft man es? A, ihr habt eine jahrelange Freundschaft, die euch verbindet. Ihr habt aber auch eine Radio-Beziehung, eine Radio-Freundschaft, die ihr öffentlich macht, sozusagen mindestens 2 Mal die Woche.
Ja.
Über so viele Jahre, 18 hast du gesagt.
Ich glaube, 18, ja.
Ja, wie, das ist ja eine wahnsinnige Leistung, da Lust dran zu haben, es wirklich durchzuziehen. Sie hat ein Leben, du hast ein Leben, oft auch unvorhergesehen durch andere Projekte und trotzdem so regelmäßig. Wie geht das?
Es ist einfach ein fester Termin. Und es gab mehrere, sage ich mal, Sollbruchstellen, als zum Beispiel, wie war der Tag, Liebling, was im Radio lief, dann auch gar nicht mehr so erwünscht war, weil es einfach auch zu lang ist. Weißt du, dann in 3 Minuten kriegst du auch nichts mehr hin. Und dann haben wir auch schon überlegt, hören wir das jetzt auf. Wobei Anke zeitlich etwas gestresster ist als ich durch ihre Projekte und Familie gleichzeitig. Ich war da mehr Baden-Baden angesessen. Ich hatte eigentlich mehr oder weniger viel mehr Zeit, war flexibler. Aber selbst dann, als ich gesagt habe, okay, Anke, es läuft jetzt wahrscheinlich dann vielleicht nicht mehr weiter, dann können wir das jetzt auch aufhören. Meint sie, nee, das möchte ich nicht. Und das war toll, weil auch für sie dieser Austausch einfach dazugehört. Wir haben vorher zusammen Radio gemacht, jede zweite Woche ein paar Jahre lang, und es war einfach ganz toll. Da haben wir uns ja auch ineinander verliebt und wir sind beste Freunde geworden.
C-Team?
Das C-Team, so eine Chaos-Talkshow in der Nacht, ja. Also wir haben, ne, dann hat der eine oder den anderen produced, den wir Vormittagssendung hatten im Radio. Und dann ist Anke ja nach Köln gegangen, weil sie noch ein Kind bekommen hat, oder das war das erste Kind damals. Dann kam die Wochenshow, diese legendäre Comedy-Sendung, da war sie nur noch in Köln. Dann haben wir eine Zeit lang nichts mehr gemacht. Und das hat uns beiden aber auch gefehlt. Und dann wurde mir der Producer aus Kostengründen gestrichen bei meiner Abendsendung. Und dann war ich von heute auf morgen gezwungen, mir zu überlegen, was mache ich jetzt mit meiner Sendung, wo ich jetzt jeden Abend, also alle 2 Wochen, auf mich alleine gestellt bin. Und dann habe ich mir ein komplett neues Konzept aus der Not heraus, ein komplett neues Konzept entworfen für meine Abendsendung, die es mir ermöglicht, jeden Tag das gleiche Niveau zu haben. Nicht einen Tag mal geile Ideen und einen anderen Tag nichts. Nein, ich brauchte sowas wie Rubriken, auf die ich zurückgreifen kann, die mir jeden Tag, ich liebe das am Radio, wenn man weiß, heute wird's geil, weil da kommt jeden Tag das gleiche Niveau. Und dann hatte ich die Idee, sag mal, wollen wir nicht abends miteinander telefonieren und uns einfach kurz unsere Geschichten des Tages erzählen? Und so fing es an. Dann machten wir das einen Abend, 8:10, und wir unterhielten uns so 10 Minuten live im Radio. Das war damals schon viel für live, aber wurde akzeptiert. Und dann haben wir gesagt, ja, das hat total Spaß gemacht. Wollen wir das morgen wieder machen? Und so fing es an. Und wir haben nie aufgehört. Jede Sendung, in die ich dann hatte abends, nicht so sonntags, das nicht, Sonntagnachmittag oder Sonntagvormittag, das nicht, aber Montag bis Freitag, jede Sendung war Anke dabei mit diesem kleinen Element. Wir haben es Wie war der Tag, Liebling genannt und haben einfach ein paar Sachen erzählt.
Das ist so simpel wie einfach und genial.
Ja.
Und ich gebe dir recht, natürlich, der Mensch liebt es auch, Kontinuität zu erwarten, ne? Abends, feste Zeit, ich weiß, was ich kriege, und dann kommen da die beiden, die bringen interessante Themen, lustige Themen, traurige Themen, nachdenkliche Themen, wie auch immer. Für mich ja der spannendste Punkt an der ganzen Erzählung von dir ist, dass das aus einer Krise herausgeboren wurde.
Ja.
Du standest an einem Punkt, wo du quasi entmutigt warst, verzweifelt, also du musst auf jeden Fall erfinderisch werden.
Ja, also ich weiß nicht, das ist ein bisschen zu stark, ich war nicht verzweifelt, aber wenn dir der Redakteur, wenn ich es mal so technisch nenne, wir haben es so Producer hieß das immer, wenn der eben gestrichen wird und fortan heißt es, Abendsendung musst du alleine jetzt gestalten, so 3 Stunden, hier, weißes Blatt Papier, und du hast eben den Anspruch, und das ist es ja. Du kannst auch sagen, ja, dann mache ich einen Laune, dann spiele ich viel Musik. Unser Chef war immer damit glücklich, wenn wir möglichst viel Musik gespielt haben. Aber wir ModeratorInnen und ganz besonders ich wollte so geil sein wie meine englischen Vorbilder. Hm. Ich wollte nicht einfach nur Musik spielen. Ich wollte immer eine gute Radiosendung machen.
Ja.
Verstehst du? Das ist meine allergrößte, intrinsischste Motivation, die ich von Anfang an gehabt habe. Ich will immer, jeden Tag eine gute Radiosendung machen, die ich idealerweise auch anhören würde. Mhm. Die Versuchung ist sicherlich faul, und es gibt viele KollegInnen, die sind faul, die stricken auch manchmal. Sowas gibt es natürlich, hat es über all die Jahrzehnte gegeben. Ich kann das nicht. Ich muss eine gute Sendung machen, weil ich selber so viel Spaß hatte bei meinen Vorbildern aus England. Ja, und insofern war ich nicht verzweifelt, aber ich war dringend auf der Suche, und hier geht es um ein paar Wochen, mir irgendetwas einfallen zu lassen, was diesen Abend als Sendung besonders macht.
Und da hat dich Not erfinderisch gemacht.
Und da hat mich Not erfinderisch gemacht, genau. Auch angetrieben dadurch, dass, und du redest ja auch ganz gerne über Wendepunkte oder Krisen, dass ich damals aus der Vormittagssendung herausgenommen wurde,
Das weiß ja vielleicht gar nicht jeder, das ist ja aber wichtig. Du hast angefangen, blutjung, mitten in der Nacht, das ist das, was keiner will, was jeder muss am Anfang, schon klar. Ja. Dann hattest du es geschafft, in die Königsklasse aufzusteigen. Du warst der SWR3 Morning Showman.
Nein, Vormittagsshow. Und das relativ schnell, irgendwie nach anderthalb Jahren oder so.
Ja, weil du gut warst. Und das ist das, wo man hin will, ne? Tagsüber arbeiten, da, wo die Menschen Radio hören, also zu Zeiten. So, ich glaube, alle wollen da irgendwie. Ja. So, das hast du sehr lange sehr erfolgreich gemacht. 2022, und das hast du jetzt selbst so formuliert, wurde dir gesagt, danke, aber das wollen wir jetzt so nicht mehr.
Das ist das zweite Mal, dass mir das gesagt wurde. Beim ersten Mal, da wurde ich aus der Vormittagssendung in die Abendsendung verfrachtet. Da wurde quasi die komplette Schicht ausgetauscht. Alle Vormittagsleute gegen alle Abendleute. Und da war ich sauer. Und das war wie ein Affront. Weil jemand, der sich so Mühe gibt, der sieht nicht ein, wenn ich faul wäre. Ja, okay. Natürlich hat der Chef das Recht, das zu machen. Aber
für dich hat's keinen Sinn ergeben.
Für mich hat es keinen Sinn ergeben und ich war sauer. Und ich habe dann gesagt, dann mache ich dir die beste Abendshow Deutschlands. Innerlich habe ich andere Ausdrücke verwendet.
Aber auch ein Antrieb, ne?
Innerlich gesagt irgendwie, fick dich.
Ja.
Da mache ich die beste Abendshow Deutschlands.
Das finde ich gut, Christian Thies. Das würde man nicht erwarten.
Das habe ich gesagt, weil ich war sauer.
Ja.
Genau. Und dann wurde noch irgendwie der Producer gestrichen und dann habe ich mir diese anderen Elemente ausgedacht. Und das führte letztendlich dazu, dass mein Chef, das war der Chef, der dann danach kam, mich dann auch nominiert hat für den Deutschen Radiopreis. Auch das verdanke ich in gewisser Weise dieser Mini-Krise. Also ich habe mich da schon relativ schnell mit abgefunden.
Aber das wäre ein Punkt. Also von außen gesehen kann ich sagen, du bist seit 28 Jahren bei SWR 3, insgesamt noch länger, wenn ich den SWF dazu zähle, aber also sehr lange. Ne? Von außen auf dem Papier, gleicher Arbeitgeber, ziemlich straight, ziemlich linear, alles easy. Aber das würdest du so, das war schon einer der Tiefpunkte, oder? Dich da wegzunehmen, obwohl du ja einer der Performer bist, die eben nicht strickend da sitzen, sondern sehr engagiert den Anspruch haben, ich liefere hier richtig ab.
Genau, es gab diese zwei Tiefpunkte, das war der erste. Da weiß ich noch beim ersten Mal.
Und ganz kurz, der Punkt war mir noch wichtig, weil ich das auch so oft verinnerlicht habe. Da sehen wir wieder, was Wut für ein guter Antreiber ist, wenn man sie richtig nutzt. Wut gegen sich selbst und gegen andere nie gut, aber Wut als Katalysator für Erfolg zu nehmen, so wie du, zu sagen, Leute, leckt mich, ich habe hier richtig abgeliefert, jetzt ist die Strafe, dass ich hier wegkomme, so nicht, jetzt erst recht, ist halt super.
Wut ist super. Ich weiß aber auch erst, seitdem ich mit Steffi Reinsberger, der Schauspielerin, gesprochen habe, die hat ein ganzes Buch geschrieben über Wut, weil sie ein sehr wütender Mensch ist, schon von Kindheit an immer. Da habe ich erst erfahren, dass Wut wirklich was sehr Gutes ist.
Ja.
Wut ist gut.
Ja. Und nur nicht gegen andere richten und nicht gegen uns selbst.
Nein, natürlich nicht. Ja. Ja. Ich war wütend, auch gegen meinen Chef.
Aber dem hast du es gezeigt und du wurdest dir dann Gott sei Dank auch fairerweise belohnt mit offizieller Auszeichnung. Was war dein größtes Learning aus diesen Krisen? War es das, Veränderung ist notwendig, ich selbst hätte sie jetzt nicht gemacht, aber schön, dass sie gekommen ist, irgendwie war es doch gut?
Ja, es ist gut. Man braucht eine Frischzellenkur, man muss sich in gewisser Weise neu erfinden.
Ich frage mich als Radiomoderator sowieso schon immer, aber jetzt natürlich auch im Podcast, wenn du die Menschen triffst oder auch wenn du eine Anke triffst, du hast doch nicht jeden Tag einen guten Tag. Wie bleibst du A, optimistisch in der Welt, die zurzeit viel Anlass dazu gibt zu sagen, alles scheiße? Und was macht Christian Thees, wenn er eigentlich gar keinen Bock hat, weder zu reden noch die Leute zu treffen, aber es halt muss, weil der Job ist, wie er ist?
Denn das hat es eigentlich noch nie gegeben, dass ich keinen Bock hatte. Also natürlich sage ich, ich hätte die Woche gerne lieber Urlaub, weißt du? Ich wäre jetzt auch gerne lieber auf der Alm, weißt du? Und sowas. Also das natürlich schon. Aber wir haben das Glück, in einem wirklich tollen Job zu arbeiten. Und ich finde, es ist immer eine Pflicht, sich auch Mühe zu geben. Ich hasse es immer so ein starkes Wort, das wollen wir auch nicht benutzen, weil es so negativ ist. Aber ich mag es nicht, wenn Menschen einen so geilen Job haben und faul sind. Da bin ich komplett allergisch dagegen. Du hast
ein Privileg schätzen.
Du hast eine verdammte Verpflichtung, in diesem Job alles zu tun und dir Mühe zu geben und gut vorbereitet zu sein. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich da bin, und wir haben ja coole KollegInnen, verstehst du es ja, ich habe ein tolles Umfeld, ich bin immer gerne in den Sender gegangen, um Radio zu machen. Es ist wie eine große Familie. Ja, man muss nicht mit seinen Vorgesetzten, weißt du, die oben auf der Ebene sind, die wollen oft was anderes als wir Radiomacher da unten, verstehst du? Ja, das ist nicht so, dass der eitel Sonnenschein ist mit denen. Da setzt man sich auch auseinander und die wollen oft auch etwas anderes. Aber unsere ganze Basis, die ganzen Kolleginnen, das ist einfach toll. Und ich bin immer gerne hingegangen und ich habe immer Spaß gehabt. Es gibt keinen Tag, an dem wir keinen Spaß gehabt haben. Ja, ich bin aber auch, muss man sagen, von großen Schicksalsschlägen sehr verschont worden in meinem Leben bisher. Ich habe großes Glück gehabt. Weißt du, natürlich, wenn mal so etwas eintreffen sollte oder jemand aus der Familie verstirbt oder so weiter. Ja, du, dann möchte ich auch kein Radio machen. Nee. Dann möchte ich auch einfach 8 Wochen nichts mehr machen am liebsten. Das wird dann wahrscheinlich nicht so lange gehen, aber ich sag mal so, dann, das verändert mich natürlich schon. Aber so im Prinzip bin ich sehr dankbar. Tolles Umfeld und ich habe eigentlich immer Bock gehabt. Und natürlich schaltet man bei Rotlicht dann eine gewisse Person an. Natürlich gab es vielleicht Tage, an denen es mir nicht gut ging. Gab es auf jeden Fall.
Ja.
Aber Radio machen ist auch ein Job. Und wenn dann Rotlicht angeht, dann spielst du natürlich etwas, was in der Sekunde nicht ist. Das passiert, ja.
Ja.
Aber es geht, man kann funktionieren, wenn es jetzt nicht etwas allzu Schwerwiegendes ist, aber man kann für den Teil einfach funktionieren und dann hört es dir auch keiner an. Mal kurz ein bisschen freundlich sprechen, weißt du, auch wenn es innen drin ganz düster aussieht, das funktioniert und das überlebst du auch. Ne?
Ja, okay. Springen wir mal in...
Und ich muss keine gute Laune haben, will ich dazu sagen.
Ja.
Wir werden nicht für gute Laune bezahlt. Also ich werde bezahlt dafür, dass ich auf verständliche und möglichst originelle Art und Weise vielleicht etwas vermittle oder so.
Ja.
Aber ich muss keine gute Laune haben. Also wir Radiomacher, wir sind ja keine gute Laune Leute. Ich bin auch nicht beim, ich bin ja auch nicht beim Privatradio. Weißt du, wo man so, hey, hier und da und so weiter. Ich bin ja jetzt kein DJ in dem Sinne, aber ich kann mit den Leuten ganz normal sprechen, ohne dass ich jetzt albern bin oder lustig bin. Das bin ich ja nicht immer. Also es geht nicht um gute Stimmung.
Du bist, genau, da stimme ich dir zu. Gleichzeitig sitzt ein Christian Thies auch nicht da und sagt, so Leute, richtiger Scheißtag, heute trotzdem, hier die Nachrichten. Sondern du bist schon, du strahlst etwas Optimistisches, etwas Fröhliches, etwas Freundliches. Strahlst du schon aus?
Genau, weil das ist, glaube ich, so die Grundstimmung.
Genau, ne? Und die ist schon gegeben.
Und die ist da. Da gibt es also eine gewisse Bandbreite, in der ich mich natürlich immer bewege. Mhm. Da kann aber auch dann irgendwie mal etwas sachlicher dabei sein. Und es ist trotzdem im Bereich des Normalen.
Ja, genau, nicht so entgleisend. Ja. Sag mal, wir denken mal kurz an den Talk mit Thees. Du hast wahnsinnig viele Menschen unterschiedlicher Art getroffen. Da war doch sicherlich auch eine Person dabei, wo du sagst, oh cool, ich bin eigentlich richtig Fan. Schön, dass ich die Person mal vor mir sitzen habe.
Ich habe immer Angst vor solchen Fragen. Wer war denn dein bester Gast? Und ich immer, oh mein Gott, ich sehe den Wald.
Nein, wir bleiben anonym.
Und ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. Das ist ja das Schlimme. Ihr fragt mich, wen hatte ich letzte Woche in der Sendung vor 3 Tagen? Und ich müsste überlegen.
Ja.
Und ich wüsste es jetzt schon gerade nicht mehr.
Ja.
Ich kann dir sagen, vielleicht, wen ich nächstes Wochenende dann habe. Aber es gibt Gäste, von denen man Fan ist. Bestimmt, auf jeden Fall. Also es war bei Marco Wander tatsächlich auch so.
Pass auf, die Frage war nicht fertig. Wir wollten erstmal Teil 1.
Gibt es
Gäste, bei denen du eher Fan bist? Du hast an allen Menschen Interesse. Es gibt ja aber auch Fanmomente für dich.
Ja.
So, hattest du es mal, dass es einen Realitätsabgleich gab, wo du danach enttäuscht warst und dachtest, ach Mist, vom Fernsehen, Kino, wie auch immer her, ich habe so viel mir erhofft und dann kommt die Person, du führst das Gespräch und merkst, ach wie schade.
Das ist, oh mein Gott, hatte ich das mal? Ich glaube, es gab es einmal, aber ich weiß nicht, wer es ist. Also du siehst, in der Regel... Es ist nicht der Fall.
Mhm.
Ich meine, selbst ich finde Wanda immer noch toll. Wir haben uns da so gezofft und der hat es mir echt schwer gemacht, das Gespräch. Mhm. Aber er hatte auch Spaß daran. Und am Ende ging er, und wir standen noch im Foyer mit seinen beiden Betreuerinnen, die dabei waren. Und er kam, und ich unterhielt mich mit denen, und er kam von der Toilette und sagte, das war das einzige Gespräch diese Woche, das sich nicht wie Arbeit angefühlt hat.
Wow.
Ja, was natürlich ein mega Kompliment ist. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, das ist ganz gut. Und trotzdem hatte ich erstmal Not, was sende ich davon im Radio? Weil wenn ich diese Takes sende, wo wir uns richtig gut gekabbelt haben, als Podcast, mega interessant, das ganze Gespräch.
Ja.
Aber nimm da mal so ein paar Sachen raus, da fragt sich jeder, warum sendet ihr denn den? Wenn der sich so aufführt, warum sendet der den? Hm. Das kannst du mit so Radio-Ticks gar nicht rüberbringen, wie die Dynamik dieses Gesprächs verlaufen ist. Aber mit dem würde ich auch gerne nochmal sprechen. Also ich fand das auch irgendwie cool. Und ansonsten habe ich eigentlich niemanden gehabt, der mich enttäuscht hat. Nee, das ist, und ich muss gerade auch überlegen, von wem war ich denn auch Fan? Also man hat natürlich vor allem so MusikerInnen, mit die man einfach so liebt. Ja, wie damals waren das so Meatloaf oder Zuckerrohr. Das sind so zwei, die ich wirklich toll finde. Mit beiden waren das sensationelle Gespräche. Meatloaf nicht mehr unter uns, leider Gottes. Aber das war schon auch eine große Nummer, mit dem einfach da Spaß zu haben. Und der ist crazy, also der ist total verrückt. Aber das,
das ist doch super.
Das ist mega, weißt du, weil das sind so besondere Momente.
Ja.
Und von daher, nee, also so richtig enttäuscht war ich von niemandem. Mit Nena war es einfach ein bisschen schwierig mal. Ja, also Nena hat dann, mit der habe ich so ein Quiz gespielt und die ist ja so eine Musikerin eigentlich, ja, und auch Musikfan. Und sie spielte dann gegen einen Hörer und es war so ein Kinoquiz, in dem es aber um Musikfragen ging. Und dann war die Frage irgendwie, na, der Mann, der seine Tochter Lucy genannt hat in diesem Film, ich glaube, I Am Sam war das, von welcher Band ist der Fan, weil er sie irgendwie Lucy genannt hat, irgendwie sowas. Und jeder weiß, wie Lucy, den Sky Diamonds, Beatles und so weiter. Aber Nena kam irgendwie nicht drauf und hat das Quiz dann abgebrochen. Also so richtig.
Ja, klar. Zack, Hörer aufgelegt, also, tschüss.
Die war bei mir im Studio.
Ah, Nena, sie war da.
Die war bei mir im Studio. Und ja, und wir sind irgendwie nicht grün geworden miteinander. Und dann, mein Chef war auch so sauer, hat danach gesagt, irgendwie, die kommt bei uns nicht mehr ins Haus.
Wer ist die?
Und Jahre später wurde sie mir wieder angeboten als Gesprächspartnerin. Ja. Und ich hatte total Bock drauf, aber der Sender wollte sie dann nicht mehr, weil sie irgendwie sich damals so schwierig gezeigt hat. Aber wir reden von vor 10 Jahren später.
Aber auch spannende Insights, ne, dass die Promis sozusagen auch Hausverbot bekommen, wenn die sich daneben benehmen.
Nein,
und dann sagte SWR oder SWR3, nee, das machen wir nicht mehr.
Aber Hausverbot, das ist viel zu streng. Es gibt es sonst bei keinem Gast. Okay. Also nur bei Nena. Du kannst ja entscheiden, wollen wir die haben im Programm oder nicht. Also das ist ja kein Hausverbot, sondern nur, wollen wir die bei uns auf der Antenne jetzt im Gespräch haben oder nicht? Ja, die war damals so zickig. Ja, man ist da manchmal ein bisschen nachtragend. Ich nicht. Ich hätte gerne mit ihr gesprochen. Ich hätte auch die Geschichte erzählt gleich mit ihr. Das ist ja das Geile. Ich wäre gleich zu ihr gekommen und hätte gesagt, weißt du was, damals haben wir uns ja richtig gekabbelt, da hattest du ja richtig keinen Bock mehr. Was für ein geiler Start für ein Gespräch. Jetzt kann es entweder lustig werden zusammen oder es bleibt gespannt, angespannt.
Ja.
Auch dann ist es ein interessantes Gespräch.
Woher nimmst du deine Neugier immer wieder aufs Neue für die Menschen, für ihre Geschichten? Du hast ja verrückte Menschen gehört, spießige Menschen, vielleicht auch böse Menschen. Also du hast so eine Vielfalt gesehen. Irgendwann könnte man auch sagen, deine 360 Grad sind ja schon 17 Mal erfüllt. Du hast alles gesehen, was es gibt an Menschen. Du hast auch alle Fragen gestellt. Woher nimmst du das?
Aber es kommt ja immer was Neues. Ich glaube, das wird ja immer wieder neu entfacht. Weißt du, ich lerne Menschen kennen und Bereiche kennen und dann sprechen wir über Depressionen und dann habe ich neulich mit einer, die hat ADHS und diese Geschichte, wenn du Farben siehst, ja, also dein Name hat eine Farbe und Synästhesie, sie ist Synästhetikerin und so. Du kriegst ja immer wieder neue Bereiche.
Neurodiversität ist die Überschrift.
Also die hat wirklich fast alles, was es im Bereich der Neurodiversität gibt. Also wie spannend ist es, ja? Und ich glaube, wenn du da wieder so ein schönes Gespräch hast, dann hast du auch wieder Bock auf das nächste Gespräch. Und so bedingt eines das andere. Und ich sag mal so, die Hälfte der Personen, viele davon prominent, ich habe ja nicht immer nur Prominente, aber immer Interessante, die Hälfte, ein bisschen mehr, sind auch prominent, sagen nach unserem Gespräch, ey, weißt du was, du hast so einen geilen Job. Ich möchte das auch machen, was du machst, wenn du alles treffen kannst, weil sie sich alle informieren und gucken sich so die letzten Folgen an. Und das höre ich so oft, also vielleicht wirklich bei der Hälfte, vielleicht übertreibe ich etwas, aber vielleicht auch nicht. Aber ich höre es ganz oft, du hast so einen geilen Job. Und dann sage ich mir, ich weiß. Und es ist wirklich total spannend. Und es kommen ja immer wieder neue MusikerInnen oder SchauspielerInnen, die du einfach auch wirklich toll findest. Wo du sagst, interessante Typen, cool. Und natürlich, also es geht ja nicht aus. Also die Gäste gehen nicht aus.
Nein.
Und insofern habe ich da auch irgendwie auch Glück.
Du hast recht, wir haben sicherlich mit dieser Tätigkeit den besten Job, den man sich vorstellen kann. Was die Leute aber vergessen, ist, dass 70% sind auch Akquise, Recherche, Vorbereitung, ne?
Es ist
Nachbereitung.
Es ist unglaublich viel Arbeit und ich arbeite leider, sage ich mal, 8 Tage die Woche dafür.
Ja.
Es gibt keine Pause. Auch wenn du mal 10 Tage Urlaub hast, da kommen natürlich Anfragen.
Du hast mir auch aus deinem Urlaub heraus geantwortet. Ja, ich bin dabei.
Ja, genau. Also Weil manchmal reicht es nicht, wenn ich 7 Tage später antworte, dann ist die Möglichkeit vielleicht weg. Außerdem muss ich rechtzeitig meine Termine sozusagen auch machen, dass es klappen, denn wir kommen ja zusammen am gleichen Ort zur gleichen Zeit. Das ist nicht immer einfach, das zu koordinieren, dass beide passen. Per Telefon wäre das alles easy, aber nicht, wenn wir zusammen an dem gleichen Ort zusammenkommen wollen. Das heißt, ich muss immer ein bisschen Auge drauf haben, nicht viel, aber was ist mit dem Termin und geiles Angebot oder greife ich zu? Am Ende sind ein paar Gespräche anvisiert und du möchtest gerne eines davon haben. Mhm. Also hier geht es auch darum, möglichst verlässlich auch zeitig zu antworten. Ja, man kann auch mal 1-2 Tage sich Zeit lassen. Aber alleine diese Orga dahinter, und ich glaube selber nicht, ich merke es nur jede Woche wieder, aber eigentlich klingt es so, naja, hast ein paar E-Mails und dann verabredet man sich und dann muss noch ein Studio bestellt werden, dann kommt nochmal Rückfrage an den Künstler über die Agentur und dann geht da wieder die Kette zurück und dann, ach Gott, da ist das Studio doch nicht frei, dann wieder zurück. Ja, könnte er vielleicht auch am Tag später, dann aber am Vormittag und dann geht das wieder hin, es sind wieder 3-4 Mails und es geht hin und her.
Das ist Horror.
Ja, das ist alles richtig viel Arbeit und ich bin auch manchmal kurz vor der Erschöpfung, aber ich weiß, wann das soweit ist. Und in dem Augenblick, ich habe in den letzten 2 Wochen ein paar Mal Nein gesagt zu Gästen, auf die ich eigentlich Lust gehabt hätte.
Oh wow.
Ich habe Nein gesagt und ich kann ungern Nein sagen, weil ich Bock drauf habe oder weil ich denke, ah, der Gast, das ist nochmal eine geilere Facette für meine Sendung. Ja, oder auch der Gast, weil es ein Prominenter ist, der schmückt mich auch.
Aber da musstest du ehrlich sein und sagen, kapazitär, das wird nichts, oder was?
Ja, dann sage ich irgendwie, wisst ihr was, Leute, ich habe total Bock, aber ich kriege sie nicht mehr unter. Und so versteht ja auch jeder.
Und sag mal, hast du nicht schon den, also jetzt, ich kenne ja das Drama mit, die warten ja nicht drauf, dass ich anrufe und die kommen auch nicht hierher in der Regel. Manchmal habe ich Glück, wenn sie eh in Köln sind. Hast du nicht schon den Status erreicht, dass du sagen kannst, mein Palast steht in Baden-Baden und da haben wir ein Studio mit toller Technik und ihr kommt bitte?
Nein.
Die Reisekosten zahlt gerne der SWR3.
Nein, der Sender zahlt keine Reisekosten. Nein, das Geld ist einfach nicht da. Dafür haben wir Leitung, dafür können wir Leitung machen. Also ich habe eine eigene Bahncard 100, die ich selber bezahle.
Also du musst auch diese Location Suche, Technik und diese ganze Abstimmung.
Ja, wobei wir haben ein irre tolles Netzwerk in der ARD. Ja. Ich kann in jedes Studio, wenn ein freies, Köln, Hamburg, Berlin, München, Nürnberg. Ja, ich habe alle gesehen mittlerweile. Deswegen, das stellt mir die ARD zur Verfügung und das ist Gold wert. Das ist wirklich toll. Wir können überall in deinem Studio zusammenkommen.
Ja.
Das ist toll. Aber hinfahren, das Reisen, ne, das muss ich alles selber machen aus eigener Motivation.
Es wird Zeit, dass du Unterstützung bekommst.
Das wird, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr passieren.
Naja, ich schicke da mal einen Leserbrief hin. Also dieser Herr Thees, der macht das ja schon wirklich gut. Aber ich habe den Eindruck, er ist erschöpft.
Ja, aber das Geld ist ja auch überall knapp.
Ist
also
es.
Deswegen. Und auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, da muss gehaushaltet werden. Und da.
Sag mal, sinkt Radio auch so wie, also Fernsehen ist ja auf dem absteigenden Ast. Ne? Man streamt ja jetzt. Ist das mit Radio auch so oder nicht?
Nein,
weil
nein.
Radio läuft
weiterhin.
Ja.
Wir sind ja schon seit über 15 Jahren, sind wir überrascht. Radio läuft, es wird weiter gehört. Wie toll ist das denn?
Sehr gut,
ja. Radio ist immer noch da, trotz dieser ganzen Streaming-Konkurrenz. Wir spielen ja auch im Streaming mit, so ist es nicht. Aber Radio wird weiterhin gehört.
Ja, du spielst im Streaming mit vor allem, ganz klar.
Ja, aber jeder Radiosender spielt ja auch. Öffentlich-rechtliche Radio ist ja auch im Streaming groß dabei, ne? Mit Podcasts und so.
Ja, darf man auch nicht verschlafen. Sag mal, das ist so krass, immer wenn die Gespräche so schön sind, dann muss ich zum Ende kommen und ich könnte noch so viele Fragen stellen. Es kommt gleich noch mein Ritual. Das ist keine Autovervollständigung, sondern das ist etwas Vorgegebenes. Davor wüsste ich aber gerne abschließend noch. Jetzt hast du schon gesagt, kapazitär wurde es jetzt schon manchmal schwierig und du arbeitest 8 Tage die Woche, das kann ich gut verstehen. Hattest du Träume in deinem Leben, die du für diesen Traum, den du lebst, begraben musstest?
Nein, hatte ich nicht. Ich habe, und das ist Glück, ich habe relativ früh gewusst, was ich wollte. Ich wollte A, Dolmetscher werden und ich wollte zum Radio. Diese beiden Sachen. Ins Radio kommst du aber nicht so einfach. Du musst eigentlich erst mal etwas studiert haben. Mhm. Und was ist egal? Mhm. Bevor du vielleicht ein Volontariat machst, was ich nie gemacht habe, ich bin über die Moderation eingestiegen.
Ja.
Aber du musst, sagt man dir auch gleich, du musst erst mal was studieren. So war es damals auf jeden Fall. Ne? Und ich habe dann einfach erst mal Sprachen studiert, Dolmetschen für Englisch und Italienisch. Habe nie als Dolmetscher gearbeitet, aber habe mein Diplom gemacht. Und habe aber nach dem Zwischendiplom, habe ich schon beim SWF damals angefangen und habe da mit Moderation direkt angefangen. Ich war zu Hause in meinem kleinen Zimmer und habe Radio gespielt. Während meiner Studienzeit habe ich auch ein bisschen Radio für mich gemacht.
Super cool.
Ja? Und diese beiden Träume haben sich erfüllt. Mhm. Also man muss halt wissen, das ist aber auch Glück. Man muss wissen, was man will. Und ich war halt, meine ganze Leidenschaft stammt von den Engländern. Ich habe das englische Soldatenradio, BFBS, the British Forces Broadcasting Service. Das habe ich gehört im Radio, da war ich 16. Und für mich war das das Allergrößte. Die haben so toll moderiert, die haben so viel Spaß gehabt, die haben mich zum Lachen gebracht, die coolste Musik natürlich gehabt, klar, aus England hier, Top 40 UK, ja, jeden Samstagmorgen, ja, und ja, so. Und ich fand das so geil, das wollte ich auch machen. Mhm. Und ich habe das einfach gemacht und es hat geklappt. Man muss halt dafür was tun. Aber jeder, der richtig Interesse an der Sache hat, der sich für etwas begeistert, mhm, ich glaube, die Chancen, da auch zu arbeiten später. Denn du begeisterst dich ja auch dafür, weil du auch vielleicht ein bisschen Talent in die Richtung hast oder zumindest das, was man braucht. Mhm. Und ich glaube, jeder, der das macht, wird es vielleicht schaffen, da zu arbeiten in diesem Bereich. Das ist, man muss nur einfach dafür was tun. Ich behaupte, einen Freak, nehmen wir mal an, Florian Schröder, Kabarettist, war unser Hörer im Radio nachts. Der hat unter der Bettdecke als Schüler das C-Team Anke und mich gehört. Mhm. Der hat damals schon Stimmen parodiert. Mhm. Ja, wie verrückt. Mhm. Und zwar damals schon klar, dass der auf der Bühne landet. Ja, der war 13. Aber Anke und ich, wir wussten, dass der das macht. Verstehst du, das ist ein Freak. Und der macht alles dafür. Ja. Der geht auf die Bühne und der geht, ja, an der, ja, Uni und macht seine eigene Talkshow bei der Uni. Das ist klar, dass der irgendwo landet. Und ich bin sicher, das gilt für die meisten.
Das ist schon richtig schön zum Abschluss, weil ich immer frage, was würdest du den Zuhörenden, Zuschauenden noch mitgeben? Wäre das auch der Rat, den du deinem 15-jährigen Ich geben würdest heute?
Ich habe witzigerweise gestern mit dem Thorsten Havener gesprochen, ja. Und auch in seinem Buch sagt er, die Leute sollen einfach mal öfter auf das hören, nicht was sie glauben, machen zu müssen, sondern auf das, was sie wirklich wollen und wo sie gut sind, mhm, was sie wirklich interessiert. Mhm. Sagt er so. Denn das, was dich wirklich interessiert, da bist du in der Regel auch ganz gut drin. Und da ist ein Job für dich. Und es ist genau diese Geschichte. Und er hat recht, das ist meine Geschichte.
Ja.
Ja. Und ich bin jetzt keiner, der geboren ist für die Bühne. Ich bin eigentlich eher ein schüchterner Typ gewesen. Ich bin auch heute noch ein relativ schüchterner Typ. Ja, Radio ist ein guter Job für Schüchterne übrigens. Ja. Ich fühle mich auch heute.
Du siehst hier eine Million Zuhörende ja nicht.
Nein, ich fühle mich auch heute noch nicht so richtig wohl, wenn ich auf einer Bühne eine Moderation mache. Ich bin dafür nicht gemacht. Mir ist das unangenehm. Mir ist das unangenehm, wenn ich in einen Raum gehe, wo 20 Leute schon sind und die drehen sich um, wer kommt zur Tür rein. Und
bloß
und
nicht klatschen.
Gucken alle auf mich. Bloß nicht klatschen. Mir ist dieser Augenblick unangenehm. Ich möchte im Boden versinken. Ja, also, aber es ist die Leidenschaft für eine Sache. Und das ist das, was mich, glaube ich, ausmacht, wenn ich mal so richtig darüber denke. Die Begeisterungsfähigkeit, die pusht dich. Die lässt dich Dinge machen. Hm. Auch wenn du vielleicht schüchtern bist oder sowas. Aber das hilft.
Das ist ganz toll zu hören und zu sehen bei dir, weil das ist spürbar, auch die Begeisterungsfähigkeit. Und das ist auch so das, wie ich bisher in meinen paar Jahren irgendwie, was ich so über das Leben rausgefunden habe, mach die Dinge, in denen du gut bist und die dir Spaß machen, das führt dich dann schon irgendwo hin. Und leider gehen wir viel zu oft nach der Ratio. Was will die Gesellschaft, was macht Sinn? Ja. Was bringt Geld, Erfolg, wie auch immer, ne?
Und dann hast du auch Bock zu arbeiten. Dann ist auch Arbeit keine Arbeit, verstehst du? Dann macht die Arbeit dich auch nicht fertig und du lächst dem Wochenende entgegen. Das kann nicht jeder machen. Das ist jetzt auch völlig klar. Aber ich bin sicher, es könnten viele machen.
Ja.
Du brauchst nur das Glück, dass sich so diese Begeisterung, dieses Interesse einstellt. Viele wachsen auf und wissen nicht, wo sie hinwollen. Sie begeistern sich für nichts. Das ist auch nicht so einfach, wenn man das nicht hat.
Und das entnehme ich deinem Ganzen. Das war das Glück bei dir, dass du früh dich erkannt hast, was begeistert mich. Und dann hast du was draus gemacht. Das war kein Glück mehr, das war Fleiß und Machen, umsetzen. Aber du hast früh erkannt, wofür schlägt mein Herz.
Ja, zum Glück, weißt du. Wenn du dich für was begeisterst. Und ich weiß nicht, ob man Begeisterung, ich glaube, ich habe jemanden mal gefragt, aber ich weiß nicht, ob er eine Antwort hatte. Kann man Begeisterung fördern? Das ist nicht so einfach.
Aber das ist spannend.
Es muss halt von selber irgendwo kommen. Aber wo liegen die Wurzeln? Warum begeistert man sich dafür? Mhm. Ich meine, ich habe als Schüler auch Flugzeugabstürze gesammelt. Ich bin ins Gebäude der Hannoveranischen Allgemeinen Zeitung gegangen, ins Archiv und habe mir Flugzeugabstürze ausdrucken lassen.
Das ist jetzt ein ganz spannender Wendepunkt, Christian Thees. Da können wir jetzt auch, vielleicht heißt deine Seele älter und du hast schon mal sowas erlebt früher oder so. Neues Podcast-Thema, zweite Folge. Das schneiden wir weg. Ich habe Flugzeugabstürze.
Ja, ich habe einen Ordner gehabt mit Flugzeugabstürzen. Also es ist, aber auch Männer sammeln ja gerne. Ich glaube, Männer sind sehr begeisterungsfähig, was das Sammeln zeigt.
Jäger und Sammler.
Jäger und Sammler. Und das hilft.
Das hilft. Wunderbar. Pass auf, mein Abschlussritual für dich. Du siehst hier ein Gefäß mit roten Zetteln. Das sind die Deep Notes. Und da sind random Fragen drin. Du ziehst und zählst auf drei Zettel.
Ja.
Und entweder lese ich die für dich vor oder du für dich und beantwortest sie.
Ja. Ich ziehe ja.
Ja, und ja, du ziehst auf jeden Fall. Und ob du sie vorliest oder ich, das entscheidest du selber. Aber das ist so das Abschlussding für jeden Gast. Und ich finde es immer spannend, weil da kommt noch mal sehen, was so bei dir da kommt.
Was würdest du arbeiten, wenn deine Karriere morgen vorbei wäre?
Ach, guck mal, wie anknüpfend. Und das ist das Verrückte an diesen Zetteln, dass die so oft dann irgendwie doch Sinn ergeben zum Gespräch.
Ja, erzähl mal. Ich frage mich das oft, ob ich noch mal was anderes machen könnte, bevor es zu spät ist. Es ist schwierig zu sagen. Ich wäre immer super auch gerne Schauspieler gewesen, so ist es nicht. Ja, so ein verarmter Schauspieler. Das schon, aber dafür ist es jetzt auch ein bisschen zu spät. Aber ich könnte mir vorstellen, Lehrer zu sein. Auch kleine Kinder. Mhm. Ich finde Kinder auch irgendwie cool. Mhm. Ja, die sind auch so normal. Und ich habe auch witzigerweise vor 2-3 Jahren kurz mal überlegt, ob ich so einen Quereinstieg machen kann, ob sich das lohnt. Ich hatte mich mal sogar erkundigt bei jemandem. Mhm. Aber ist natürlich jetzt nicht so einfach. Aber weil ich vielleicht auch das Gefühl hatte, es war nach der Corona-Zeit, aber jetzt könnte man noch mal irgendwie so ein bisschen noch mal was Neues machen. Mhm. Denn du siehst auch der Job, man ist manchmal auch leer. Und dann braucht man vielleicht was Neues. Und ich habe mich schon mal so erkundigt. Und wie das wäre, meinetwegen Grundschullehrer. Obwohl so, Abiturklasse, sowas brauche ich jetzt nicht, da musst du ja echt so richtig fähig sein. Also ich würde vielleicht sowas wie Englisch auf jeden Fall machen. Ist jetzt kein Fach, das so gebraucht wird, weil kein MINT-Fach. Ja. Aber ich hätte mir auch Grundschule oder so vorstellen können.
Mhm. Ja. Spannend.
Ja.
Ja.
Einfach nur, weil ich glaube, dass du Schülerinnen motivieren kannst, dass du denen wirklich was mitgeben kannst, dass du sie begeistern kannst für etwas. Und ich war, und das zum Schluss, bei einer freien Schule, einfach nur mal so aus Interesse, um zu gucken, wie die das machen. Und dann sage ich irgendwie, ey krass, die bauen im Geschichtsunterricht irgendein Dorf auf. Und das deckt gleich zwei Fächer ab, irgendwie Geografie und Geschichte. Ja. Und ich sage, ja, aber entschuldige bitte, wie könnt ihr das denn machen? Ihr habt doch auch den gleichen Lehrplan des Landes Baden-Württemberg. Und dann sagte der mir aber, der Lehrer, die Lehrpläne sind gar nicht so eng gefasst.
Aha.
Und da habe ich gedacht, fand ich echt interessant.
Da war mal wieder ein Macher am Werk.
Ja, habe ich gedacht, krass. Denn das ist, und wie gesagt, die Lehrpläne sind relativ allgemein gehalten. Und wie ich das Ziel erreiche, habe ich eigentlich relativ viel Spielraum. Und das fand ich super interessant. Und da haben die auch kein Klassenzimmer. Die haben auch keinen Frontalunterricht. Sondern die arbeiten mit Videos, war es immer mit so kleinen Gruppen und so. So geht Schule auch.
Ach, wie
und das fand ich hochspannend.
Ja.
Genau. Und ich weiß, man kann denen was mitgeben und sie auch begeistern. Und die waren angehalten, deswegen komme ich drauf, vor jeder Stunde, die sie gemacht haben, also manchmal gibt es schon sowas wie Frontalunterricht, die stehen dann allerdings alle um einen frontalen Tisch.
Mhm.
Und der Lehrer hat vor jeder Einheit die Pflicht zu sagen, warum das, worum es heute geht, warum er das so geil findet. Also heute machen wir Wurzelrechnung und ich sage euch, warum Wurzelrechnung so geil ist. Weißt du, der muss also von sich aus...
Der muss das erstmal verkaufen, das Konzept.
Genau so. Und natürlich kann er sagen, wisst ihr was, das müssen wir heute machen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber in erster Linie würde der sagen, und bei Mathe gibt es ja viel, warum ist Mathe so geil? Ja, ich war nie gut, aber ich weiß, es kann geil sein.
Für mich gibt es auch nicht viele Gründe, aber
Aber die können dir das erzählen, was daran so toll ist, wo du es im Alltag gebrauchen kannst, ja. Und dass sie vor jeder Stunde erstmal sagen, was so geil an dem Thema heute ist. Wie schön ist das? Das möchte ich auch machen.
Da hast du mich jetzt angesteckt mit deiner Begeisterung, weil ich denke, ja, das ist doch Schule 2.0, so wie es sein müsste, weil das, was wir da gerade erleben da draußen, ist ja nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja einfach nur noch. Aber siehst du, es gibt sie. Die Macher, die Denker, die sagen, das ist alles nicht festgelegt, dass man sitzen muss in Reihe und Glied. Wir machen das mal anders und dann verkaufen die auch noch, warum Wurzel ziehen oder Wurzelrechnung cool ist. Ja. Sensationell.
Ja,
finde ich sehr gut.
Toll.
Und danke, dass du es erklärt hast, warum du Schülern helfen würdest, weil für mich war das schon so, die Subline war schon klar, weil du da kannst du für kleine Christian Thees sorgen, die ihr Talent früh finden und das machen, was sie begeistert.
Das ist jetzt auch alles so leicht gesagt und es gibt wirklich schwere Schulen und schwere Klassen und da ist alles nicht so einfach. Aber mit ein bisschen Glück kann man vielleicht was anders machen. Und dann hat man vielleicht viel gewonnen. Und wie geil ist es, wenn Leute an dich denken, an deine alten Lehrerinnen zurückdenken und sagen, Mensch, der hat damals mir gesagt, der hat an mich geglaubt, der hat mich begeistert für diese Thematik. Wenn man das erreicht, mehr will ich nicht.
Nee, genau.
Sie nur für mein Fach, dass ich dann lehre, begeistern.
Hast du nicht jemand anderen gefragt, ob man Begeisterungsfähigkeit Menschen beibringen kann?
Ich glaube schon, aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Es ist lange her.
Aber weißt du was? Ich glaube einfach, dass es ansteckend ist.
Ja.
Das merkt man ja an dir.
So wie ein Lächeln ansteckend ist.
Genau. Und wenn du es vorlebst, dann wirst du es in anderen wecken. Du wirst das können. Ja. So, nächste Frage.
Ach, danke. Es gibt doch noch eine.
Ja, drei.
Ach, sind drei.
Ja, du, eigentlich sind die kurz und knapp, aber nimm dir deine.
Nein, ich antworte jetzt kurz und knapp. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Nein. Nein, ich glaube nicht.
Sag mal wirklich, vorbei, aus, Ende. Klappe zu, Deckel drauf, Ende.
Ja, was soll denn da sein? Für mich ist es so, guck mal, was kriegst du mit, wenn du schläfst? Nichts. Für mich ist Schlafen jedes Mal ein bisschen
sterben.
Tatsächlich wie tot sein. Man ist einfach nicht mehr da. Man kriegt ja nichts mit. Und es ist nicht schlimm. Aber der Gedanke daran ist der Horror.
Jeder Tag ist wie ein kleines Leben, das stimmt schon.
Absolut. Und insofern, ich sag im Schlaf, außer wenn du jetzt träumst morgens, aber da ist ja nichts. Du bist ja nicht mehr da. Und beim Schlafen, ich finde es erschreckend, dass man schon beim Schlafen eigentlich nicht mehr da ist. Aber man darf zurückkommen. Und das ist toll. Ich kann mir, bin jetzt auch kein besonders religiöser Mensch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas ist, was ich wahrnehme.
Okay.
Leider.
Schade, wir bräuchten mehr Tees auf dieser Welt.
Ja, okay. Ja, ich
fürchte. Aber das heißt jetzt für so eine tiefe Frage einfach schnurstracks, ne? Nö. Okay, danke.
Aber ich habe da noch einen kleinen Schwanz dran gehauen.
Ja, hast du auch gut gemacht.
Von daher so.
Ja.
Was würdest du in deinem Wikipedia-Eintrag hinzufügen wollen?
Ach, wie lustig.
Ach, eigentlich nichts. Also, ich habe mir meinen Wikipedia, es gibt einen, ich habe keine Ahnung. Wir haben natürlich auch beim Radio genug Fans, die dafür sorgen. Und da steht dann auch alles wirklich drin. Aber ich könnte dir jetzt gar nicht mehr sagen, was bei mir tatsächlich drin steht, weil ich mir das nicht anschaue. Aber ich meine, das, was ich gelesen habe, einfach, das sind ja wirklich nur ein paar Zeilen, das war alles akkurat, also das war alles richtig. Von daher kann ich mich nicht beklagen und da muss jetzt eigentlich auch nichts mehr rein.
Der Begeisterungsbefähiger.
Nicht mal, dass ich HSV-Fan bin, verstehst du? Das hat im Wikipedia-Eintrag...
Doch, das füge ich noch hinzu.
das Lustige war, ich habe neulich mit hier Julius Weckauf gesprochen. Mit Julius Weckauf, der damals den Habe Kerkeling gespielt hat.
Ja.
So brillant. So, und ich erwähnte irgendetwas, was in seinem Wikipedia-Eintrag steht. Und wir schauten rein und da stand irgendwas komplett Bullshit. Da stand drin, er hat in der und der Dingens gespielt. Also richtig was faktisch
ein richtig inhaltlicher Fehler,
ja. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann lass uns das doch mal verändern. Dann hat er erst mal versucht, das zu ändern, wurde sofort gesperrt. Und da habe ich gesagt, du wurdest gesperrt, okay, dann probiere ich es nochmal. Wurde ich auch sofort gesperrt. Dabei geht das doch eigentlich. Und es wird dann überprüft von einer Kommission.
Ja.
Und tags drauf wird das schon wieder rückgängig gemacht.
I know, aber das eigentlich, ist manchmal, wenn die denken, dass du selbst dran rumfuschst, du kannst ja auch keinen für dich selbst erstellen. Das ist nicht so.
Und das ist ja auch richtig und das ist auch gut so.
Ja.
Ich weiß nur nicht, wie die das tatsächlich überprüfen. Mittlerweile haben sie aber andere Mittel, möglicherweise als vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Ja, also bei Julius Weckauf steht vermutlich immer noch das, denn wir sind beide, glaube ich, für ein komplettes Jahr gesperrt.
Tja,
wir haben
das
aber nichts
für
gemacht.
Euch.
Dabei haben wir doch nichts gemacht. Wir wollen das doch nur korrigieren.
Ihr wolltet nur die Wahrheit in die Welt bringen. Naja, so ist das. Nicht immer will die Welt die Wahrheit. Lasst es doch einfach so stehen. Ich lasse hinzufügen, ist HSV-Fan.
Ja, aber ist ja völlig banal eigentlich, das muss ja auch gar keiner wissen.
Nein, das muss auch keiner wissen, das ist auch dein privater Spaß sozusagen, verbindet da was. Lieber Christian Thees, ich habe das Gefühl, wir saßen im falschen Podcast-Format. Wir hätten wahrscheinlich eher alles gesagt imitieren sollen. Also gefühlt könnte ich mit dir, haben wir noch nicht mal Halbzeit, wir könnten noch mal komplett verlängern. Dann müssen wir das einfach zu gegebener Zeit fortführen. Ich freue mich total, dass du da warst.
Ja, herzlichen Dank und du bist... Dann das nächste Mal wieder, ne? Dann kommen wir wieder zusammen. Sollten dir die Gäste mal ausgehen, komme ich einfach wieder. Ich bin so ein Notnagelgast. So wie Harald Schmidt, das war so geil.
Nein.
Es ist immer gut, einen zu haben, der sagt, pass mal auf, wenn du niemanden hast, dann kommst du zu mir. So wie bei Harald Schmidt. Harald Schmidt sagte zu mir, du pass auf.
Ich habe das gehört.
Wenn bei dir mal ausfällt einer oder was, kannst mich jederzeit anrufen. Und dann wurde es irgendwann mal Zeit. Ich habe gedacht, jetzt muss ich es aber wahrnehmen. Dann haben wir Anfang des Jahres, habe ich mit Harald Schmidt dann aufgezeichnet. War wieder ein großes Vergnügen natürlich.
Ich habe das Gespräch gehört, das letzte mit ihm. Das war ein großes Vergnügen. Ja. Ich möchte dich nicht als Notnagel stehen lassen. Gar keinen Fall. Aber ich danke dir fürs Angebot.
Und ich wollte mich auch nicht mit Harald Schmidt vergleichen. Verstehst du, von der Wertigkeit des Gastes?
Doch, das können wir schon eher. Aber nicht Notnagel. Christian Thees, du bist kein Notnagel.
Doch, ich bin gerne ein Notnagel.
Ich danke dir. Es war mir eine Freude.
Mir auch.
Ihr Lieben, ich sag ja immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich frage es mich heute, glaube ich nicht. Denn ich weiß und bin überzeugt davon, du wirst dieses Gespräch genauso gern gehört haben, gesehen haben wie ich. Ich bin zutiefst beeindruckt von diesem Mann, denn nicht nur seine Stimme ist einfach wahnsinnig schön, um sie anzuhören, um zuzuhören, sondern auch die Dinge, die er sagt, finde ich inspirierend. Sie eröffnen mein Mindset. Und ich bin von der Begeisterungsfähigkeit tatsächlich sehr angetan. Denn in Menschen Begeisterung auslösen zu können, ist etwas, was definitiv ein Talent ist. Deswegen freue ich mich so sehr, dass Christian Thees hier war. Wenn dir die Folge genauso gefallen hat wie mir, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du Christian Thees cool findest und öfter hören möchtest, entweder hörst du rein bei Talk mit Thees, da kannst du ihn mit seinen Gästen sprechen hören, und du kannst ihn hören mit Anke zweimal die Woche, montags und donnerstags. Wie war der Tag, Liebling? Auch immer herzerfrischend, den beiden zuzuhören. Das kannst du überall, wo es Podcasts gibt, tun. Und um hier keine Folge zu verpassen, weißt du schon, abonnier doch gerne den Podcast, wenn du es nicht schon längst getan hast. So, der nächste Gast steht für dich auch schon bereit. Sei gespannt, wer als nächstes kommt für ein gutes Gespräch. Danke, dass du dabei warst hier bei Meryl Deep Talk. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.